herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen zur heutigen Veranstaltung. Diese Veranstaltung ist die zweite im Rahmen einer Reihe zum Thema Alt und Jung, gemeinsam in die Arbeitswelt von morgen. Diese Reihe wird organisiert von der, also eine Kooperationsveranstaltung von der Arbeiterkammer Oberösterreich und der jungen Industrie Oberösterreich. Unser Thema, das Thema des heutigen Abends lautet: zu alt für die Arbeit, zu jung für die Pension, Fragezeichen oder Rufzeichen. Und ich freue mich besonders, Ihnen heute unsere Gastreferenten vorstellen zu dürfen. Herr Professor Dr. Leopold Stieger aus Wien. Schönen guten Abend. Und Herr Albert Maringer von der Föstalpine Linz.
Grüß Gott.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wenn ich so ein bisschen in die Runde schaue, freut es mich, dass wir im Vergleich zur ersten Veranstaltung, glaube ich, doch ganz gut ein bisschen mehr durchmischt sind zu diesem Thema. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie heute unsere Gäste sind. Wir sind auch Gast im Kepler Salon und haben das zweite Mal das Vergnügen, in diesen Räumlichkeiten zu diesem Thema mit Ihnen diskutieren zu können. Vielleicht vorneweg ein paar für alle, die das erste Mal heute hier sind, ein paar Punkte zu den Gepflogenheiten hier im Kepler Salon. Wie Sie sehen, wir haben eine Salonatmosphäre, eine gemütliche Salonatmosphäre. Sie können sich auch gerne während der Vorträge auch ein Erfrischungen holen im Café Nebenan. Sie sind heute eingeladen von der Arbeiterkammer und von der jungen Industrie. Ich würde Sie auch bitten, wenn Sie sich zu Wort melden oder einen Redebeitrag oder Fragen haben, bitte auf das Mikrofon zu warten. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und Sie können sie auch über die Homepage des Kepler Salons sozusagen sich anhören und abrufen. Ja, und wenn Sie zu diesem Thema weitere Informationen möchten, Sie finden an den Tischen bzw. nebenan im Café Listen aufgelegt. Wir würden Sie bitten, einfach Ihre Namen und Ihre E-Mail-Adresse uns bekannt zu geben und Sie kommen in einen Verteiler, wo wir Sie gerne regelmäßig über diese Aktivitäten und über dieses Thema informieren möchten. Gut, soweit zu den organisatorischen Dingen. Einen Nachtrag hätte ich noch. Die Veranstaltungsreihe ist nicht das erste Mal oder nicht die erste Aktivität der Arbeiterkammer Oberösterreich in der jungen Industrie. Es gibt ein langjähriges Netzwerk, das nennt sich Älter werden Zukunft haben. Und im Rahmen dieser Aktivitäten wurden bereits viele Veranstaltungen durchgeführt. Sie finden hier an den Tischen auch einen Tagungsband zum Thema Führungskultur und Ethik. Also den dürfen Sie sich einfach mitnehmen, wenn Sie interessiert sind. Ja, das waren die wichtigsten organisatorischen Punkte zu Beginn. Und jetzt würde ich gerne dem Vertreter der Arbeiterkammer, Herrn Josef Moos, und dem Vertreter der jungen Industrie, Herrn Merkens, das Wort übergeben, ganz kurz für die Begrüßung und für die Einführung zum heutigen Abend. Bitte, meine Herren.
Ja, freut mich, dass wir heute die zweite Runde mit der Arbeiterkammer machen. Uns als jüngere, mittlere Generation ist es wichtig zu schauen, wir haben das große Glück, wir werden immer älter. Wir werden jeden Tag um 6 Stunden älter
und haben dieses große Glück. Und uns geht es natürlich darum, wie schaffen wir es, daher länger arbeiten zu können. Ich bin heute ganz gespannt, vor allem auf Professor Stieger. Wir, sage ich einmal, Mitteljungen haben so eine Meinung, was Stärken von älteren Arbeitnehmern ist. Mich interessiert sehr seine Sicht, was Stärken von älteren Arbeitnehmern ist und auch, wie können wir Arbeitsplätze gestalten, dass Österreicher gerne länger arbeiten. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend.
Dankeschön. Ja, die Arbeiterkammer arbeitet schon seit mehreren Jahren mit den Sozialpartnern zusammen und anderen Einrichtungen, sei es Gebietskrankenkasse, sei es AUVA und andere Einrichtungen auch hier. Das Land Oberösterreich ist dabei, wo wir dieses Thema in diesem Netzwerk immer wieder behandeln und aufwerfen. Wir gehen an die Betriebe heran mit Informationen. Wir haben Projekte durchgeführt in den Betrieben, mit dem Ziel, uns Wissen anzueignen darüber, wo die Kernbereiche sind, damit tatsächlich die Menschen wirklich gut, gesund, leistungsfähig, kreativ, was auch immer man an positiven Werten hier sieht, bis zur Pension arbeiten können. Das ist also nicht. Unser Ziel war immer so, eine Art Win-Win-Situation zu schaffen. Das heißt also, einerseits, es ist ja gut, wenn die Leute, wenn sie älter werden, gesund sind. Ja, und gesund quasi in Pension gehen können. Und es ist auch gut, klarerweise, für das Unternehmen, wenn auch ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen entsprechenden Beitrag noch in der Arbeitswelt leisten können. Und das war so der Ausgangspunkt. Und eben wie gesagt, verschiedene Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten bisher gemacht. Und es freut mich heute auch, einen Dr. Stieger hier zu haben, weil er für mich auch noch ein anderes Beispiel ist, sage ich jetzt einfach einmal. Also der Übergang, was heißt es eigentlich dann, wenn man älter wird und in Pension geht und ja, dann ist man in Pension und darf eigentlich keinen, jetzt sage ich einmal, aktiven Beitrag oder positiven Beitrag mehr zu machen, sondern man ist eben in Pension. Und vielleicht kann man sagen, also diskutieren wir auch darüber, ja, der Übergang dann eigentlich ins Älterwerden ist, glaube ich, eine spannende Diskussion wert, durchaus. Und das Zweite, der Kollege Maringer, das freut mich auch sehr, dass du da bist, einfach auch, weil es ein positives Beispiel gibt in Oberösterreich schon, also das Live-Projekt in der Föst, wo man eigentlich schon sehr viele Dinge probiert hat und gesehen hat, also welche Dinge man hier angehen muss und welche Fragen man sich stellen muss, damit so etwas möglich wird. In dem Sinne wünsche ich Ihnen auch einen spannenden Abend heute.
Herzlichen Dank für die Einführung und für die Begrüßung. Herr Professor Maringer, herzlich willkommen. Entschuldigen Sie.
So schnell wird man Professor.
Ich hoffe, Sie schauen bitte auf die Screens und da haben Sie das richtig. Herzlich willkommen noch einmal heute Abend. Sie sind Herr Pionier schlechthin zu Fragen der Personalentwicklung. Sie haben erzählt, vorhin bereits vor Jahrzehnten den Begriff Personalentwicklung geprägt in Österreich zum Zeitpunkt, wo ihn niemand kannte, vielleicht nicht einmal an den Universitäten.
Nein, 10 Jahre lang nicht.
10 Jahre lang nicht. Sie haben einige Firmen aufgebaut und haben dann bei der Übergabe sozusagen genau in dieser Phase, die gerade angesprochen wurde, in dieser Übergangsgeneration noch einmal neu gestartet, durchgestartet. Sie sind Gründer und Geschäftsführer der Plattform Seniors for Success und beschäftigen sich jetzt sehr stark genau mit dieser Zielgruppe, mit dieser Generation. Ich habe so ein bisschen reingelesen. Sie stellen sehr stark in Frage das Bild, das wir von Älteren haben, beziehungsweise formulieren ein starkes Plädoyer, die Ressourcen, die diese sogenannte Übergangsgeneration, die wir es gerade gehört haben, eigentlich hat. Und fragen sich auch oder stellen auch in Frage, ob das Lebensphasenmodell, das wir so kennen, überhaupt noch zeitgemäß ist. Beziehungsweise Sie haben da eine eindeutige Antwort und jetzt freue ich mich sehr auf Ihren Vortrag.
Ja, schönen Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie an dem Thema Interesse zumindest bei der Auswahl gefunden haben und ich hoffe, dass Sie mitgehen und dass wir eine interessante Diskussion finden. Das Thema finde ich sehr spannend. Die Frau Magister Bogner hat da wirklich, wir haben lange hin und her diskutiert und es ist ihr Vorschlag dann. Und es ist genau das Thema, das jetzt im Moment überall aufbricht. Es gibt überall jetzt Tagungen mit Ältere und Jüngere und das Arbeitsmarktservice macht eine ganze Serie dazu und die IBM hat nächste Woche so eine Veranstaltung dazu und so weiter. Jung und alt und kann alt länger sein. Stimmt, ich bin so als erster der gewesen, der mit Personalentwicklung begonnen hat, ich wollte etwas tun, was mehr ist als Aus- und Weiterbildung. Bei Aus- und Weiterbildung schauen wir immer, was fehlt dem Einzelnen und dafür geben wir ihm jetzt ein Seminar. Und Entwicklung ist etwas ganz Neues und Schwieriges und Sie können am ehesten es erkennen, wenn Sie mit Ihren Kindern versuchen oder nachdenken, was Ihre Eltern für Chancen gehabt haben, wie man umgehen kann, dass ein Kind etwas annimmt. Da kann ich nicht sagen, komm her und ich zeig's dir. Das muss man anders machen und das zeigt so ein bisschen etwas von Entwicklung. Und das war mir so ein Anliegen. Und wie ich dann ausgeschieden bin, habe ich mir gedacht, ich mache dieses Thema Ältere, das habe ich schon 5 Jahre im Kopf gehabt. Und das Erste war, ich wollte einen Begriff suchen dafür. Und habe also in allen Gesprächen und Workshops und Zusammenkünften gefragt, wie könnte man die Menschen nach der Pension, die noch aktiv sind, nennen und könnte ihnen 70, 80 Begriffe von Silberhaar und grauer Panther und Silberworker und Senior und Weiser und sowas sagen. Es gibt keinen Begriff, habe ich gefunden, mit dem diese Leute sich sagen würden, ich bin ein grauer Panther. Wo sie dann sogar das vielleicht am Meldezettel hinschreiben würden. Nicht? Ja? Die haben, Pensionisten haben immer das Problem, was soll ich am Meldezettel schreiben? Pensionist ist möglich, ja, aber manche wollen das nicht schreiben und suchen verschiedene andere Ausdrücke, um das zu umgehen. Ich möchte diesen Abend von meinem Teil in 2 Teile, so wie die Überschrift ist, teilen und zu dem Thema zu alt für die Arbeit 6 Thesen bringen, dass wir diskutieren können. 6-mal können Sie da dagegen sein, zu dem, was ich meine. Weil 6 Cells sagt man immer, nicht? Da habe ich 6 gewählt. Und zu jung für die Pension habe ich auch 6 Thesen. Also wenn Sie die 6 Thesen mitnehmen und wenn Sie meiner Meinung sind, ändert sich Ihr Leben. Wenn Sie widersprechen, müssen wir hart kämpfen. Erste These. Unser Bild vom Alter ist falsch. Wir haben noch immer das gleiche Bild wie unsere Großeltern. Ich weiß nicht, wer Großeltern hat, die berufstätig waren und in Pension gegangen sind. Ich habe so meinen Großvater im Auge. Der ist in den letzten Jahren schon etwas müder gewesen und der Chef hat nicht mehr so genau hingeschaut, glaube ich. Und dann ist er in Pension gegangen, hat sich noch ein bisschen ruhig gehen lassen, ist pflegebedürftig worden und ist bald gestorben. Heute haben wir eine ganz andere Situation, wenn ich Ihnen die Lebensphasen schildere, die mein Großvater noch im Auge hatte. Und leider wir alle auch noch, und das ist das Dramatische an dem Thema, ich mache es von der Seite her, Ausbildung, was lernen, damit man was leisten kann, Beruf, damit man jetzt wirklich das tut, warum man auf die Welt gekommen ist, nämlich was zu leisten. Und dann gab es die 3. Phase, der wohlverdiente Ruhestand. Und das ist auch noch heute das gleiche Bild, obwohl es nicht mehr stimmt. Denn Sie müssen sich vorstellen, am Ende dieser Lebenslaufskala steigt unsere durchschnittliche Lebenserwartung alle 24 Stunden um 6 Stunden. Verstehen Sie? Die steigt so, das kann man einfach feststellen, wie das passiert. Warum? Ist einfach ein Phänomen, dass wir gesünder leben, dass wir bessere Medizin haben und so weiter, anders wohnen und so. Aber das tickt, da ist etwas, was einfach alle 24 Stunden um 6 Stunden sich hinausschiebt. Und wir haben nichts verändert an dem Datum des Übergangs. Ja, vielleicht sogar ist mein Großvater später gegangen als der durchschnittliche Österreicher, der heute mit 58 geht. Und jetzt gibt es eine neue Phase nach diesem Übergang, nach diesem gravierendsten Einschnitt im Leben eines Menschen, das finde ich ist der Übergang in die Pension, gibt es eine neue Phase, die wir jetzt die 3. nennen und die 4. ist die der Pflegebedürftigkeit und so weiter. Diese 3. Lebensphase ist gezeichnet davon, dass die Menschen fit sind, fähig sind, die haben sehr viel gelernt und auch frei sind. Aber das Problem haben, auf die Frage, wer braucht dich, wer braucht sie, keine wirkliche Antwort zu haben. Das heißt, da ist ein Potenzial von, sagen wir, 20 Lebensjahren zur Verfügung, das in Österreich genützt werden könnte für das Land, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft. Aber wir nehmen es nicht zur Kenntnis, wir gehen über diese Trennlinie, so wie der Großvater, und wundern uns ein bisschen, dass der ja schon bald kränklich wurde und ich bin noch immer gesund. Aber bald werde ich eh so sein wie der Großvater, pflegebedürftig. Und dass wir dabei nicht realisieren, dass das eine neue Phase ist, die genützt werden könnte, in der ich gefordert werden kann, und weil ich noch in der Lage bin, was zu leisten, wo ich nicht jetzt schon gefördert werden muss, ja, sondern gefordert. Aber für den, der über diese Linie hinübergegangen ist, ist das bisherige zu Ende. Also wenn Sie dieses Bild aufbereit sind zu verlernen, was wir von den Großeltern noch haben, und sich sagen, eigentlich könnte man das anschauen, wie das jetzt wirklich ist, dann haben Sie einen Zugang schon zu einem neuen Denken zum Thema zu alt für die Arbeit. Zweite These, jahrelang haben die Unternehmer ihre Bilanzen dadurch saniert oder schöner gemacht, dass sie Ältere vorzeitig in die Pension geschickt haben und Jüngere auf diese Arbeitsplätze gesetzt haben. Da sind eine Menge von falschen Einstellungen dahinter, aber das will ich im nächsten Punkt sagen. Dieses Entsorgen der Älteren hat zur Sicherung der Unternehmen, so glaubt man zumindest, in den letzten Jahren geführt. Und es gibt eine Reihe von Unternehmen, die kaum eine Führungskraft haben, die über 50 ist. Einfach, da hat man oben ausgerechnet, ne, teure Berater können das auch ausrechnen, wo muss ich den Schnitt machen in der Mitarbeiterpyramide, dass das jetzt finanziell reicht. Dort hat man gesagt, so, danke, auf Wiedersehen. Manche haben nur ein Mail bekommen, dass sie jetzt schon gehen können. Nicht so horrende Dinge sind da passiert. Aber sie sind weg. Die dritte These, wir haben ein falsches Bild von Arbeit. Es ist immer noch geprägt davon, dass Arbeit Leid sein muss, anders ist es keine Arbeit, nicht? Und wir haben auch das Bild, dass ein 60-Jähriger seinen oder 58-Jähriger seinen Job stehen lassen kann und ein Junger mit 20 springt jetzt auf diesen Job und macht das morgen weiter. Und wo das gedacht ist, hat vieles nicht funktioniert, was Arbeit betrifft. Da hat wahrscheinlich schon der 60-Jährige etwas gemacht, was vielleicht wirklich nur auch ein 20-Jähriger kann, aber mit Sicherheit nicht das, was nur ein 60-Jähriger kann. Und das ist etwas, wo wir so wie Meterware den Job nehmen und den Meterjob geben wir jetzt von dem Älteren auf den Jüngeren. Billiger ist es auch noch und damit haben wir es erledigt. Und dahinter ist immer noch dieses Bild vom Leid, dass Arbeit Leid ist, aber keine Erkenntnis darüber, dass ohne Arbeit es vielleicht noch mehr Leid ist. Es gibt etwas, was mit dem Älterwerden mehr wird. Wir haben von der Plattform, und Sie finden in dieser kurzen Beschreibung auch den Link dazu, dann können Sie auch selber machen, eine Befragung ins Netz gestellt, was wird mit dem Älterwerden mehr? Und haben aus vielen Workshops 20 Oberbegriffe gebildet. Und wenn Sie das aufmachen, kommt eine Matrix mit 20 Begriffen, die mehr werden im Alter. Und Sie sind eingeladen, die 7 herauszunehmen, die Ihrer Meinung nach im Alter am meisten wachsen, am stärksten wachsen. Die klicken Sie mit der Maus an, sagen, ob Sie Mann oder Frau und vor oder nach der Pensionierung sind und schicken es weg. Und Sie kriegen sofort auf den Bildschirm zurück das bisherige Ranking. Und da sind immerhin 1601 Antworten bis heute früh. Also das ist schon eine gewisse Aussage. Und das sind Begriffe und das sind Tätigkeiten oder Eigenschaften oder Fähigkeiten, die Ältere haben. Und diese Fähigkeiten haben Jüngere nicht. Die haben andere. Und meine Vision ist, wenn die Älteren genauer wüssten, was sie können, was sie spezifisch können. Und wenn die Jüngeren genau wissen, was ihre wirklichen Fähigkeiten sind, dann gibt es keinen Konflikt zwischen Jung und Alt und dann lässt sich das viel besser verbinden in einem Team. Aber wenn der 60-Jährige Konkurrenz machen will dem 20-Jährigen oder der 20-Jährige das sagt, das kann ich auch, was der Alte da kann, nicht? Dann haben wir eigentlich diesen Generationenkonflikt. Aber wir haben nicht, als Unternehmen haben wir nichts davon, weil wir einfach da immer nur eine geringere Leistung kriegen. Ich kriege eine größere Leistung, wenn ich einen älteren Menschen das tun lasse, was nur er kann. Oder sie, entschuldigen, soll ich wieder nicht in ein Gender-Problem hineinkommen. Aber das ist der wesentliche Punkt. Und Sie kriegen dieses Ranking, wenn Sie es mitmachen, sofort auf Ihren Schirm. Und Sie werden sehen, ich kann Sie auch sagen, dass von seit Anfang der Umfrage ist an der ersten Stelle Sinn des Lebens, das Wissen um die Endlichkeit und das Handeln aus einer anderen Dimension. Verstehen Sie? Das ist etwas, was in einer Firma zunächst keine Zeit, keinen Platz hat. Aber wenn das greift, kommen andere Methoden hinein. Und an letzter Stelle, der bei dieser Befragung steht, Loyalität. Das haben nur 8% von allen, die sich beteiligt haben, angeklickt, dass es zu den 7 Kriterien gehört. Und wir haben vorher diskutiert, ob das stimmt. Ich kann nicht beurteilen, wer das ist. Das sind 1601 anonyme Antworten, nicht, die wir bekommen haben. Aber es ist ungefähr die Hälfte vor und nach der Pension und ungefähr die Hälfte Männer und Frauen so gemischt. Und wenn, dann ist das schon ein sehr deutliches Zeichen, dass die Menschen eigentlich mit der Loyalität sich zurückhalten und nicht glauben, dass sie im Alter wächst. Das wäre eine Sache auf der anderen Seite der Skala, die ein Unternehmen sagen müsste, das beängstigt mich, wenn das so ist. Schau mal, wie das bei uns ist. Und das zeigt, dass da vielleicht etwas im Umgang mit Älteren passiert, was nicht gut und nicht in Ordnung ist. Fünfte These. Unternehmen verschenken viel Geld durch nicht genützte Produktivität. Jetzt müsste ich ein bisschen das zeichnen, aber Sie können sich vielleicht vorstellen, wenn ich 5, 6 Jahre vor der Pensionierung den Mitarbeitern in dieser Altersklasse sage, wir tun jetzt alles, damit Sie fit sind bis zum letzten Tag. Ich habe unlängst eine Präsentation von Audi gehört, der Personalvorstand hat diesen Satz gesagt. Ich habe dann die Hand gehoben, entschuldigen Sie, was ist denn der letzte Tag? Nicht? Und der hat mich nicht verstanden, hat wieder weitergesprochen. Wenn ich also jetzt jemanden, sagen wir 5, 6, 7 Jahre vor dieser Pensionierung, schon sage, Sie gehören jetzt zu dieser Zielgruppe, um die wir uns ganz besonders kümmern, weil Sie sollen noch fit sein bis zum letzten Tag, was passiert im Hirn dieses Menschen? In diesem Hirn entsteht das Bild, dass ich noch, sagen wir, 6 Jahre jetzt Zeit habe, und da muss ich am Punkt, am Boden landen, wenn Sie ein Flugzeugbeispiel hernehmen, damit ich nicht über die Piste komme. Und das löst aus, dass er oder sie jetzt an Geschwindigkeit und an Höhe nachlassen, um nicht über die Piste hinauszugehen, weil ich bin ja jetzt nur mehr 5 Jahre weg, nur mehr 4 Jahre, muss mir jetzt schon langsamer umdrehen, weil ich nur mehr 3 Jahre habe. Das redet sich, das Hirn sagt mir das und der Körper dreht sich schon zunehmend langsamer um. Wir reden den Menschen ein, dass sie nicht mehr voll leistungsfähig sind, sondern eben nur mal bis dorthin und dort erst und am Boden sind. Und wenn Sie sich dieses Dreieck, was da übrig bleibt, vorstellen, dann ist das Geld, was eine Firma beim Fenster rausschmeißt. Würde sie mit den Menschen ein Bild erzeugen, das weit über die Pensionsdatum hinausginge, dann passiert das Bild, das Thema nicht. Dann gibt es nicht dieses Sinken und Nachlassen. Ich weiß nicht, ob ich es in der Kürze erklären kann. Das ist, müsste ein bisschen zeichnen, aber Sie verstehen, wenn ich jemandem einrede, du hast jetzt noch 6 Jahre und dann reicht's auch. Aber der Mensch braucht dann unsere ganzen Überlegungen, um die Arbeitsplätze altersgerecht zu gestalten. Nicht? Ich halte das für nicht notwendig. Es gibt schon Einzelne, dass sie mich, in der Diskussion können wir dann drüber reden, es gibt Arbeitsplätze, die müsste man vielleicht ändern. Aber ich muss eher auf das schauen, was der Mensch jetzt kann und nicht, dass ich ihm eine Roboterstütze gebe, damit er die Hand noch heben kann. Verstehen Sie mich? Übertragen. Das gibt es ja viele solche Hilfsmittel heute. Sondern was kann denn dieser Mensch? über das hinaus, was er dauernd gemacht hat. Und wie kann da eine Veränderung passieren? Da wäre jetzt Personalentwicklung, aber nicht Seminarveranstaltung wichtig, um wirklich zu den Fähigkeiten zu kommen und die Jobs den Fähigkeiten entsprechend zu gestalten. Und die sechste These heißt, Unternehmen tun erst was, wenn es weh tut. Und es tut noch nicht weh und Sie werden kein Unternehmen finden, das wirklich, wirklich etwas macht, sondern sind so ein paar schöne, nette Projekte, aber durchgängig und systematisch und intensiv kenne ich in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz eigentlich kein herzeigbares Beispiel. Schauen Sie sich die näher an. Ja? Ja? Das ist vielleicht eins. Das, ja, das mag sein. Ja?
Da geht ein Traum in Erfüllung.
Ja? Ja, das mag sein. Ja? In Dingolfing.
Gibt es in Oberösterreich mit dem oberösterreichischen Sozialpartnermodell mindestens 40 Betriebe, die daran teilgenommen haben.
Würde Sie gerne mit Ihnen näher anschauen, wenn ja, Sie wollen. Ja?
Schauen uns das in der Diskussion
auch gut. An. Ja. Also verstehen Sie mich, es geschieht schon etwas, ja, aber dass ich Brüche herbeiführe, ein neues Denken einführe, dass man natürlich jetzt sagt, ein paar alte Meister können noch Werksführungen machen und ein paar sollen als Consultants tätig sein und der Geschäftsführer geht in den Aufsichtsrat. Viele solche Dinge passieren schon. Aber durchgängig und getragen von der Philosophie, dass alt und jung etwas anderes können und dass wir sie länger brauchen als bis zur Pensionierung, auch noch als ehemalige, aber nicht nur für Aushilfsarbeiten, das ist nicht durch. Also, gut.
Ich bin optimistischer.
Gut. Okay, das wollte ich ja sagen. Das wollte ich. Die zweite These ist, zu jung für die Pension. Das haben wir eigentlich schon angesprochen, nicht? Aber weil wir so schnell entsorgt wurden und werden, in der Regel nicht. Wir gehen heute früher in Pension als unser Großvater. Weil wir alles versucht haben, durch Frühpensionierung zu erreichen, von diesem Arbeitsleid wegzukommen. Und niemand kümmert sich um das Leid, das eventuell dadurch entsteht, nicht mehr gebraucht zu werden. Wenn Sie Arbeit als Leid sehen, dann ist das so etwas, was wir uns dauernd in Ö3 anhören müssen. Am Dienstag steht schon, kommt schon die Sendung, nicht? Also jetzt haben wir nur mehr 3 Tage und dann endlich. Und das ist ja auch das Gefühl bei der Pensionierung. Was werden Sie denn machen, wenn Sie mal in Pension sind? Ja, ich freue mich schon so, da wird alles anders. Ja, was wird anders? Ja, der Druck ist weg. Das ist richtig. An dem ersten Tag ist der ganze Druck weg, der mit dem Arbeitsleben verbunden war. Aber dann fragen Sie einmal herum, sind die Bilder so dünn, was nachher kommt? Das ist, ja, ich habe so viele Hobbys. Wenn Sie jetzt nachgehen noch, was er für Hobbys hat, nicht? Und oder einmal Radl fahren, einmal Skifahren, einmal schwimmen, einmal fotografieren oder dreimal, ja? Und einmal laufen oder fünfmal, ja? Das sind nicht Hobbys, die fordern, sondern so halt hin und wieder. Und ich freue mich schon so, wenn ich Enkelkinder kriege. Ich habe 4. Es ist wunderbar. Aber die sind nicht der Sinn meines Lebens. Die weiß ich, dass ich jetzt, wenn jetzt der 7-Jährige, der älteste Enkel, seine Hand in meine legt, das ist Gold. Das wissen Sie, wie das wollt wird, wenn er es noch tut. Und ich weiß jedes Mal, vielleicht macht er es morgen nicht mehr, weil er schon 7 ist. Ja, er wird Flücke werden müssen. Er muss auf die eigenen Beine stehen und nicht vom Opa abhängig sein. Also das ist nicht der Sinn. In Pension bin ich dann Großvater. Ich brauche eine Vision, was ich nachher mache. Und nicht ein bisschen Beschäftigung und ein bisschen Aktionen. Die dritte These, viele Untersuchungen gibt es, die beweisen, dass die, die sich in der Pension und im Alter fordern, gesünder sind und länger leben. Das ist einfach eine wahnsinnige Aussage. Ja, wer so hinübergeht und sich auf die Hängematte freut, hat keine Perspektive. Die vierte These, das schwarze Loch kann nach der Pensionierung verhindert werden. Sie werden sehr viele Menschen finden, die Sie fragen können nach der Pensionierung, wie geht es Ihnen, und es kommt ein Lächeln. Das ist zwangsweise, muss es ein Strahlen sein. Aber wenn Sie ein bisschen tiefer gehen, wenn Sie diesen Menschen beobachten, dann ist das nicht bei allen der Fall. Und viele spüren, dass sie eigentlich plötzlich abgeschnitten sind, nicht mehr so gefragt sind, dass das, was bisher verwechselt wurde mit der Funktion, aus dem Rückgrat herausgezogen wurde. Nicht? Er ist nicht mehr Führungskraft oder Chef oder sonst was. Er ist nur mehr Mensch und wird so behandelt und wird irgendwo nicht mehr eingeladen, nicht mehr herangezogen. Und viele sind da in einem tiefen Loch, das also die Hirnforschung sehr deutlich beschreibt, was da alles passiert und wie das eigentlich immer tiefer geht. Aber äußerlich kommt immer noch, super, schauen Sie, ich kann machen, was ich will. Wenn es halt regnet, dann bleiben wir im Bett, sage ich zu meiner Frau um 10, wollen wir schon aufstehen, wir können uns das leisten, bleiben wir noch liegen, verstehen Sie, so wird das erzählt. Aber alles, was Sie in Fülle haben, ist nicht mehr die Lust. Und damit ist dieses schwarze Loch eine sehr große Gefahr, weil man dann plötzlich auch an die Umgebung Vorwürfe macht und die holt mich nicht mehr da heraus und da geschieht nichts mehr. Die fünfte These, unser Jugendwahn, den wir haben, nicht? Also ich die glatte Haut, nicht? Faltenloses Gesicht und wallender Haarschopf, nicht? Von äußerlich und von der Kraft und von all dem, nicht? Da kann man einfach nicht mehr mittun, aber es wäre halt einfach so. Und wir vergleichen uns immer mit dem Jugendlichen, wenn uns schauen, was sozusagen bei mir jetzt nicht mehr so ist. Statt eine Selbstständigkeit zu entwickeln und zu sagen, ich habe zwar Falten, aber die sprechen Erfahrung. Und ich habe ein Leben, das ich gestalte, das ist nicht mit denselben Kriterien, wie das ein junger Mensch sein Leben gestaltet und noch gestalten muss und was er noch vor sich hat. Also dieser Jugendwahn ist einfach da und wir sehen es ja in der Werbung und wir sehen es in allen Fotos, die von irgendwelchen Firmen hergenommen werden als Beispiele, nicht? Und es führt auch dazu, dass viele Firmen für diese dritte Zielgruppe, die ich gesagt habe, für die Menschen nach der Pensionierung, auch keine Produkte haben. Schauen Sie mal genau. Die Produkte sind entweder für Leute, die noch im Arbeitsleben sind, oder für den Pflegestand. Aber für die 20 Jahre hat eine Versicherung nichts anzubieten, außer den Wunsch, sie möchte ihr Geld. Und ich habe so Podiendiskussionen erlebt, wo dann so ein 30-jähriger Marketingfritze einer Versicherung gesagt hat, naja, die haben schon das meiste Geld, nicht? Das sollte man schon holen. Aber lustig ist es ihm rausgerutscht in einer Veranstaltung. Lustig ist es mit diesen Alten nicht. Verstehen Sie, wie da die Produkte aussehen werden? Und wie man aber die Älteren nützen könnte vor und nach der Pensionierung, um Produkte zu entwickeln, die genau diese Zielgruppe braucht. Die entsorgt man, nicht? Und die sechste habe ich eigentlich schon ein bisschen angeschnitten vorhin beim ersten Teil, aber eine Frühpensionierung ist fast eine Anleitung zum Selbstmord. Sich, ein Staat, hat mal jemand formuliert in der Zeitungsartikel, ein Professor, ein Staat handelt grob fahrlässig, wenn er den Weg in die Frühpension ebnet. Untätigkeit tötet, Bürger zur Untätigkeit zu zwingen, verletzt die Menschenrechte in grober Weise. Das wären so meine Thesen dazu. Wenn Sie wollen, noch haben wir noch eine Minute? Ein paar tödliche Denksünden möchte ich noch bringen. Wenn jemand sagt, ein Älterer, es zahlt sich eh nicht mehr aus, dann ist das tödlich. Ich habe eh noch ein paar Sarkos im Kasten, die sind alle noch nicht durchlöchert. Es zahlt sich nicht mehr aus, dass ich mich mit dem Computer befasse. Zum Glück habe ich das in der Firma geschafft, dass ich nicht mehr anfangen musste. Nicht wissen, dass das Ende einer Kommunikation ist, wenn ich so denke, nicht? Also den Satz, wenn Sie den lebenslänglich vermeiden, es zahlt sich nicht mehr aus. Das ist wirklich eine Formel zur Anleitung zum schlechter Leben. Zweite Denksünde ist, es wird so weitergehen wie bisher. Ich habe so viele Netze und so viele Freunde und bin so viel gefragt und der Generaldirektor sagt, ich habe so viele Anrufe jeden Tag. Ich hoffe das gar nicht aus, nicht? Das geht nicht so weiter. Es ist nach der Pensionierung, der Blick zurück auf die Zeit vorher ist ein ganz anderer als der Blick vor die Pensionierung. Und das ist auch das Thema, was ich nicht verstehe, dass es Menschen, die immer geplant haben, die in der Wirtschaft sind und Tagespläne, Wochenpläne, Monatspläne, Quartal-, Jahres- und Fünfjahrespläne gewohnt waren, einen Plan machen die in der Regel nicht. In der Regel, also alles muss ich jetzt noch einmal sagen, was ich sage, ist in der Regel nicht. Es gibt schon Ausnahmen immer. Sie planen nicht ihr Leben nach dieser gravierendsten Zäsur. Und wenn Sie sich unbeliebt machen wollen bei einem Spitzenmann im Unternehmen, dann brauchen Sie ihn nur knapp vor der Pensionierung fragen. Ich habe gehört, Sie gehen demnächst in Pension. Was werden Sie machen? Dann ist der nicht dankbar, dass Sie ihn wenigstens erinnern. Ich habe noch nichts gemacht. Sondern ist böse auf Sie, knirscht mit den Zähnen, dreht sich oft direkt um, um Ihnen den Rücken zu zeigen. Und das ist das eigene Leben. Also wir müssen ja wissen, dass wir nicht von einer Gruppierung von Menschen reden, die hat es heute erwischt, die sind HIV-positiv und da kannst du nichts machen, aber ich passe eh auf, also mir kann das nie passieren, sondern wir alle werden älter. Wir alle kommen oder sind schon über diese Grenze und das ist ein Thema, das nicht so auf einer fremden Insel betrachtet werden muss, sondern es ist unser eigenes Thema. Und die Menschen planen nicht diesen Übergang. Dann gibt es auch ein Vorurteil, das ist, Menschen in meinem Alter werden nicht mehr geschätzt und gebraucht. Ja, wenn ich zu Hause sitze und warte, dass der Anruf kommt, dann nicht. Aber wenn ich aktiv werde und etwas anfange und etwas an Kontakten schätze. Und dann gibt es noch so zwei kurze Sätze, gib endlich Ruhe, nicht? Bist du schon alt genug? Ist nicht sehr tröstlich, kann ich Ihnen sagen, ja. Aber Sie werden es hören. Und so ein wirklicher Kismet-Satz, out is out. Nicht? Play is over. Ja, aber ich stehe noch da, ich lebe ja noch. Nicht? Ich bin, ja, out is out. Das ist nicht von irgendwas der Literatur, sondern ich könnte Ihnen einen Vorstandsvorsitzenden nennen, der das gesagt hat. Vielleicht machen wir Schluss einmal. Ja.
Herzlichen Dank, Herr Professor Stieger, dass Sie uns nicht geschont haben, dass Sie einfach sehr, glaube ich, doch auch, Sie haben es gesehen, aber Ihrem Vortrag durchaus zum Widerspruch gereizt haben und dass Sie sehr gehörig unsere Bilder, die wir haben und Glaubenssätze über diese Phase jetzt ein bisschen ausgerüttelt haben. Ja, danke Ihnen. Ich denke, das ist ganz viel Stoff für die Diskussion, bevor wir aber in die Diskussion gehen. Herr Maringer, jetzt das Wort an Sie. Sie sind Betriebsrat in der Fösalpine, wie schon angekündigt. Sie beschäftigen, Sie haben die Überschrift ein bisschen umformuliert, soweit ich das für sich, also weil ich gesehen habe, Sie würden gern darüber reden, zu alt, zu krank für die Arbeit, zu wenig Jahre für die Pension. Sie gehen zu der Frage nach, will bzw. kann die Wirtschaft überhaupt die Bedürfnisse älterer oder auf die Bedürfnisse älterer Menschen eingehen? Was braucht es dazu an Rahmenbedingungen? Und werden die Erfahrungen wertgeschätzt, also das, was ältere Menschen können, mehr können, ist es überhaupt möglich, dass Unternehmen wie zum Beispiel die FÖS diese Erfahrungen einbeziehen und nutzen? Sie stellen uns das Live-Programm vor, das ist ein bekanntes Programm, also immer wieder auch in den Medien formuliert und nennt sich so Modell zum Schritte zum Drei-Generationen-Modell.
Ja. Gut. Bitte. Also, ich habe eine PowerPoint-Präsentation haben wir hergekriegt. Das müsste jetzt irgendwie umgeschaltet werden, oder, Caldera? Also ganz kurz, meine Welt, und das möchte ja so, man ist ja das Kind seiner Welt, wo man aufwächst und alles Mögliche. Also meine Welt ist die Welt der Küchenmitarbeiterinnen, der Lehrlinge in der Föst und zur gleichen Zeit seit neuestem auch die Welt der Mitarbeiter im Stahlwerk Strangusserzeugung. Und da wird sie auch so ungefähr meine Perspektiven, was ich glaube als Person oder was wichtig ist, dass man auch das zusammenbringt. Und bei uns in Unternehmen, in der Föst, betreue ich seit ungefähr 6 Jahren das Projekt live mit einem kompletten Team. Ich bin ein Teil des Teams aus der Sicht des Arbeiterbetriebsrats und jetzt möchte ich eigentlich einmal beginnen, was ist denn überhaupt das Projekt live und was beschäftigt es sich eigentlich und wie hat das Ganze begonnen? Und ich möchte da einmal ganz mit dieser Folie einmal beginnen. Also wir haben uns einmal da noch auseinandergesetzt mit 4 Dynamiken. Und die 4 Dynamiken, wenn man eigentlich so ungefähr mal sich das Ganze anschaut, ist die österreichische Bevölkerung, die wird einmal älter. Unsere Mitarbeiter im Unternehmen werden dann auch älter. Zur gleichen Zeit haben wir aber auch die Situation, dass wir ein Ziel haben in unserem Werk, was wir in Zukunft produzieren wollen, was wir anbieten wollen. Wir wollen mehr produzieren, wir wollen unterschiedliche Leistungen, wir wollen die Wertschöpfungskette im Werk drinnen verlängern. Was braucht man denn doch dazu? Und dann auch einen Wertewandel. Ein Wertewandel der Mitarbeiter, zum Beispiel, was wir sehr stark miterleben, ist im Vierschichtbereich, dass die Mitarbeiter unter einem Stress leiden, weil auf einmal das Privatleben, sagt er früher, oder ich bin selber ein Kind von einem Vierschichtler, mein Vater hat sich um die Erziehung von mir sehr wenig gekümmert, das hat die Mutter gemacht. Die junge Generation, da will auf einmal der Mann auch etwas von seinem Kind haben, die Frau fordert es auch ein und auf einmal sagt der Mitarbeiter, du, ich komme von der Nachtschicht heim, das Kind ist daheim, ich soll mich darum kümmern. Ist das eigentlich nur das, was ich haben möchte, nur das Geld heimbringen, ich möchte auch mit der Familie zusammen sein. Also auch solche Thematiken spielen auf einmal in einer Ebene drinnen, statt wo auf einmal Mitarbeiter sagen, das ist eigentlich nicht das Gelbe vom Ei, Viererschicht. Ich verdiene zwar gut, aber ich erlebe meine Kinder nicht so, wie ich es haben möchte oder habe auch nicht die Zeit. Und all diese Sachen haben sie uns dann auch überlegt, ja gut, das ist einmal so, was können wir dagegen machen oder was können wir eigentlich machen, dass wir trotzdem die richtigen Antworten drauf. Dann haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie schaut es denn eigentlich aus? Das können wir nicht wegleugnen, es gibt eine Alterspyramide, ich möchte nur eins dazu sagen, diese Alterspyramide kann man auch nicht mehr verändern, weil die, was jetzt ungefähr 15 sind, sind vor 15 Jahren erzeugt worden, kommen jetzt auf dem Arbeitsmarkt, man kann es nicht überholen. Ein Wink an allen Menschen, die was sich überlegen, ob Zuzug oder irgendwas anders schlecht ist. Auch diese Frage sollten sich manche Leute seit neuestem stellen in der Gesellschaft, ob man sie eigentlich auch diesen Grund nicht was überlegen sollte, dass man ein weltoffenes Klima in Österreich erzeugen sollte. Aber mit dieser Pyramide haben wir uns beschäftigt und wir haben bis 2030, ist ja nicht unbekannt, die Wirtschaft, Österreich hat sich damit auseinandergesetzt und wir haben gesehen, auf einmal, da gibt es ein Problem, weniger Mitarbeiter, die was uns zur Verfügung steht, wie kann man damit umgehen. Wir haben uns dann auch das Gleiche dann auch überlegt, na, wie schaut denn eigentlich das aus? Die Personen, die was im erwerbsfähigen Alter drinnen sind und haben das auch bis 2030 nach vorn geschaut, dann sind wir auf einmal draufgekommen, unten die gelbe Linie oder der gelbe Balken sind die jüngeren Mitarbeiter, die rote Balken sind die von 50 bis 65, da sind wir draufgekommen, die jungen Mitarbeiter oder die junge Bevölkerung, die was in Zukunft in den Unternehmungen arbeiten wird es nicht in diesen Massen geben. Da müssen wir uns was überlegen, wie wir auch, jetzt sage ich einmal, Mitarbeiter, die was schon älter sind, drinnen halten und auch möglich holen, dass sie diese Tätigkeiten länger ausüben. So, dann haben wir uns diesen Werk angeschaut. Oh, ein Wunder, unser Werk ist nicht anders, da wie die ganze Gesellschaft. Also jeder, der was dann noch am Sonntag das aufschlägt und glaubt, dass in jedem seiner Firma anders da ausschaut, es ist leider nicht so, man muss dann nachher doch was machen. Und aus diesem heraus haben wir uns dann nachher, da ist nochmal der Altersdurchschnitt der Mitarbeiter, haben wir uns dann auch eigentlich überlegt, wie können wir trotz steigenden Altersschnitt wettbewerbsfähig bleiben. Mit der gleichen Mannschaft, die was wir zur Verfügung haben, ihre Stärken ausnutzen oder ausnutzen nicht, aber wie können wir es richtig einsetzen, dass sie das gut ausgespielt werden und trotzdem, dass wir eigentlich mit den Herausforderungen in Zukunft umgehen können. Wäre zum Beispiel so eine Frage. Ja, wir sind gerade bei der Pensionsdebatte auch. Was ist denn auf einmal, wenn dann noch die Lebenszeit steigt? Da kommt dann noch die nächste Frage nämlich nur dazu. Was passiert dann noch hinsichtlich Leistungsfähigkeit, wenn man auf einmal draufkommt, die Leute sind länger, so ungefähr werden sie länger arbeiten, werden länger in den Betrieben drinnen sein. Was heißt denn das mit der Leistungsfähigkeit? Es ist schon mal angesprochen worden, ein junger 30-Jähriger wird anders als auch wie ein 60-Jähriger. Aber zur gleichen Zeit haben wir die Situation, die sage ich auch so, ein Schlosser, der was kein Schlosser ist, wird mit 60 nicht mehr so arbeiten können wie mit 30 Jahren, weil er andere Situationen da noch drinnen hat. Und stimmt unsere Arbeitsorganisation eigentlich nur? Arbeitsorganisation im Unternehmen hat sich sehr viel verändert. Früher, das fällt jeden auf, waren wir ein Unternehmen, das was Stahl erzeugt hat, diese Produkte weiterverkauft haben. Jetzt haben wir ein Unternehmen, das was in Wirklichkeit auch diese weiterverarbeitet. Neue Technologien sind eingezogen, es sind neue Möglichkeiten da. Früher waren in einem Walzwerk drinnen 50, 70, 80 Menschen drinnen. Heutzutage, wenn man da durch die Hallen durchgeht, die was auf einmal 500 Meter lang sind, wenn man da dann 10, 20 Leute überhaupt noch sieht, ist es überhaupt ein Wunder. Das muss man auch dazu sagen, da hat sich viel verändert. Wie kann man dort dann eigentlich dann auch den Mitarbeiter für solche Sachen vorbereiten? Und natürlich auch, was für uns die Fragen so ungefähr sind, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten muss ich diesem Mitarbeiter eigentlich auch mitgeben, dass er das dann auch vollenden kann und dass er damit umgehen kann. Weil Bildung ist nicht nur ein Schlüssel, dass er in Wirklichkeit das zusammenbringt, was er arbeitet, sondern Bildung ist auch der Schlüssel in dieser Frage, dass er mit dem Leistungsdruck ordentlich umgehen kann, dass er eigentlich nicht überfordert wird. Und diese Kompetenzen muss man ihm dann auch zugestehen, nicht nur sagen, das ist von dir erwartet oder das solltest du in Zukunft machen, sondern ihm auch die Möglichkeit geben, dass er sich dort dann hin entwickelt. Und natürlich, das macht jedes Unternehmen, wie bekomme ich die besten Talente in unseren Unternehmen dann auch hinein? Und da kommen wir nachher noch dazu, wie tue ich dann auch diese Talente auch binden? Weil wir sind ja nicht allein in Österreich, es gibt andere Unternehmungen, die was diese Menschen auch haben wollen. Gute Mitarbeiter sind gefragt, wir kommen in die Situation wieder hinein. Auch die Krise hat uns ein bisschen drüber hinweg getröstet oder was, dass es eigentlich einen Facharbeitermangel auf uns zukommen wird. So, gut. Und dann auch war es ungefähr für uns eine Vision, dass wir gesagt haben, dieses Programm sollte die Leistungsfähigkeit unserer Organisation, unserer Mitarbeiter stärken, erhalten und ausbauen. Das war so ungefähr eine Vision, die was wir dann nachher da drinnen gehabt haben. Und natürlich die zukünftigen Anforderungen, die was da drinnen sind, in unserem Unternehmen, in unserer Gesellschaft, sollten eigentlich dann auch gemeistert werden. Und aus dem außer ist dann noch ein Life entstanden, das heißt eigentlich lebensfroh, ideenreich, fit, erfolgreich. Und ich glaube, der Unterschied zu vielen anderen Programmen, die was es in Österreich gibt, ist, dass wir uns in Wirklichkeit das Ganze gebündelt haben. Es ist ein Programm, das was entwickelt worden ist drinnen im Unternehmen und man muss also sagen, es ist ein Entwicklungsprogramm. Weil wir müssen in Wirklichkeit anfangen, dass nicht nur der Mitarbeiter anders da denkt, auch die Führungskraft muss anders da denken. Ihr Denken über den Bord zu werfen. Und unser Unternehmen ist kein Geheimnis, hat natürlich Angst gehabt, warum wir das machen, weil viele ja hinübergeschaut haben, vielleicht können wir uns da was abschauen. Ich sage was, das kann man nicht kopieren, das muss man erlernen. Das kann man sich nicht nur, weil man es angeschaut hat, kann man es einbringen, sondern das sind Schritte, die was man einfach einmal machen müssen hat, Fehler machen müssen hat und die sind uns eigentlich gelungen. Zum Glück haben wir Fehler gemacht, aber wir haben da auch daraus gelernt. Und was für uns auch dann auch noch sehr wichtig wegen ist, live so die Bedingungen zusammenbringen, dass wir auf die Lebensphasen von unseren Mitarbeitern eingehen, dass wir schauen, dass sie auch in diesem Unternehmen in Zukunft dann noch arbeiten können, aber auch ihr Privatleben unter einen Hut bringen. Und das ist sehr wichtig. Wir haben so zum Beispiel ein Training, auf das, was ich nachher nochmal eingehen werde, ist zum Beispiel, dass wir sagen, lebensphasengerechtes Führen oder da ist der Hintergrund, dass ein junger Mitarbeiter andere Bedürfnisse hat wie ein älterer Mitarbeiter. Ein junger Mitarbeiter möchte sich weiterentwickeln. Ein junger Mitarbeiter möchte sich vielleicht, jetzt sage ich auch einmal, hinaufarbeiten. Aber ab einem gewissen Alter möchte er dann auch wieder Zeit für die Familie haben. Wenn die Familie vielleicht auch schon wieder raus ist, vielleicht möchte er dann nochmal Wecker starten. Und auf diese Geschichte muss man eingehen, sollte man eingehen. Ja. und was natürlich auch, dieses Live muss getragen werden von Belegschaft, von den Mitarbeitern, von den Führungskräften und von dem Betriebsrat. Ich glaube, einer der wichtigsten Sachen ist, wenn man sowas macht, muss man kommunizieren und ehrlich auch kommunizieren. Weil eins ist uns bewusst gewesen als Belegschaftsvertretung, dass das nicht nur eine Sozialromantik ist, die was zurückkommt. Am Ende des Tages will der Arbeitgeber mehr Geld haben, mehr Gewinn haben, er möchte in Wirklichkeit gesündere Mitarbeiter haben, weniger Krankenstand. Wenn der Nutzen auf beiden Seiten ist, dass der Arbeitsplatz sicher ist, dass er an seine Lebensqualität steigt, kann man sich als Betriebsrat in Wirklichkeit nicht verwehren und werden uns auch nicht verwehren. Das war bei uns natürlich auch die Diskussion, wie wir da drinnen mitgearbeitet haben, werden wir ausgenutzt oder ist das auch ein Programm, das was unseren Mitarbeitern hilft und wir haben uns entschieden, dass wir diesen Weg gemeinsam machen. Aber eins war wichtig, es muss kommuniziert werden mit den Mitarbeitern. Sie müssen verstehen, um was es geht und müssen tagtäglich damit eingebunden werden. So. Und natürlich, so ungefähr, das wird jetzt die Unternehmer merken, natürlich steigert sowas die Produktivität und den Wert des Unternehmens. Auch weil der Wert des Unternehmens auch der Mitarbeiter ist. Nicht nur die Maschinen, die was da drinnen sind. Nicht nur das Produkt, was rauskommt, sondern auch ein Mitarbeiter, der was sich da drinnen anpassen kann, der was ordentlich mitarbeiten kann und sich auch da drinnen wohlfühlt. Und das eigentlich, so ungefähr, ist für uns live in diesen Unternehmen. So, und dazu gibt es dann auch, haben wir einen Kompass entwickelt, das sind die Themenfelder. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen vielen Unternehmungen, die was dort was schon probiert haben, einmal einen Apfel zum Verteilen, einmal vielleicht einen Wasserspender aufzubauen. Dieses Live-Programm ist etwas breiter. Und das beginnt zum Beispiel, dass wir sagen, dass wir zum Beispiel die Arbeitsplätze lebensphasengerechter angepasst werden. Ich werde dann nachher noch genauer sagen, was wir darunter verstehen. Oder dass wir zum Beispiel auch den Gender-Aspekt uns einfallen lassen. Ich habe da noch ein Beispiel, die Wiener Sängerknaben und die Föst-Lehrwerkstätte sind wahrscheinlich die letzten Bubenhochburgen gewesen in Österreich, die Lehrwerkstätte jetzt nicht mehr in der Föst, weil wir gesagt haben, wir wollen Mädchen in die Technik hineinhaben. Dann zum Beispiel auch Gesundheit und Sicherheitsbewusstsein für die Mitarbeiter am Arbeitsplatz schaffen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Es geht auch um das Bewusstsein des Mitarbeiters, was kann er selber machen, aber auch die Frage, was kann der Arbeitgeber, welche Bedingungen sind da drinnen, ist auch sehr interessant, wie das dann nachher gelöst worden ist. Und dann nachher zum Beispiel den Erhalt von Innovation, da geht es um Bildung, Wissensweitergabe, Wissensvermittlung. Weil es gibt Wissen, was im Unternehmen drinnen ist, was nicht weitergegeben wird. Wie kommt das eine? Es muss nicht immer nur einer auf dem Seminar fahren. Es kann zum Beispiel auch der Kollege einen anderen Kollegen was erklären. Also ich glaube, da haben wir sehr tolle, interessante Projekte da drinnen gestartet. Und dann auch natürlich Rekrutierung von Talente. Und dann auch diese Mitarbeiter dann auch zum Integrieren. Und das geht auch leicht. Obwohl ich auch dazu sagen muss, so verrückt kann keiner sein wie unser Unternehmen. In der Krise 500 Werkstudenten kurz vor dem Sommer in Wirklichkeit nach Hause geschickt hat, weil wir gesagt haben, wir können es uns zurzeit nicht leisten. Vor ein paar Jahren waren wir auf der Universität und haben gesagt, wir sind ein Technikunternehmen, wir wollen euch binden. Und in Wirklichkeit haben wir 500 junge Akademiker gesagt, eigentlich, jetzt haben wir Krise, wir brauchen euch gerade nicht. Ich glaube, das war nicht klug, das muss man auch zugeben. Vielleicht war es nicht wohl überlegt, wie sie das da haben. Das wird uns die Zukunft sorgen. Ich hoffe, dass das nicht so einen Schaden genommen hat, das was wir wegen so denken, dass man doch als zuverlässiger Partner eigentlich auch für junge Akademiker zur Verfügung steht. So. Und natürlich auch Arbeitszeitmodelle. Arbeitszeitmodelle, die was flexibel an den Mitarbeiter angepasst werden. Wir als Betriebsrat haben da immer wieder Angst. Flexibilität heißt, wenn eine Arbeit da ist, soll ich kommen und die Arbeit nicht mehr da ist, soll ich heimgehen. Also auch es gibt Arbeitszeitmöglichkeiten, wo beide was davon haben. So. Und dann kommen wir schon dann noch dazu rein. Altersgerechte Arbeitsplätze. Ergonomieprozess. Dieser Prozess, da möchte ich nur eins dazu sagen, da haben die Mitarbeiter mit einem Arbeitsmediziner, mit einem mit einem Experten, der was extern gekommen ist, direkt überlegt, wie sie ihren Arbeitsplatz verbessern können. Das war nicht immer diese hochtechnischen, hochschwierigen, komplexen Sachen, sondern sie sind draufgekommen, dass ihre Produktionskette, vielleicht weil sie es immer schon so gemacht haben sie sich nicht überlegt, dass man das ein bisschen anders da machen kann, dass man das ergonomisch besser gestalten kann, dass vielleicht zum Beispiel auch verschiedenste Handgriffe gar nicht so gescheit gewesen sind, die was bis jetzt gemacht worden sind. Und damit wurde eigentlich immer ein bisschen was eingespart, immer ein bisschen was verbessert, aber am Ende des Tages ist rausgekommen, dass das Produkt mit mehr Qualität rausgekommen ist, schneller rausgekommen ist und die Mitarbeiter auch gesünder damit geworden sind. Oder? Der Gender-Aspekt, möchte ich auf zwei Sachen ein. Das ist eine Reintegration von Mitarbeitern. Ein Unternehmen, das was nicht auf die Bedürfnisse und ihre Unterschiedlichkeiten auf die Mitarbeiter eingehen kann, wird auch in Zukunft nicht überleben. Das ist meine persönliche Meinung. Und da nehme ich wieder die Lehrwerkstätte her, wenn man in der Föst aufgenommen werden möchte, muss man Olympiasieger fast sein, jung, stramm, gescheit und alles Mögliche. Aber das spürt es nicht immer. Und ich glaube, dass ein Unternehmen, wenn man im Büro drinnen arbeitet, muss man nicht unbedingt 100 Meter Läufer sein. Man kann auch in einem Rollstuhl drinnen sitzen. Heutzutage kein Problem. Und ich glaube, dass sie die Unternehmungen nicht scheuen sollen, diese Fragen zum Stellen und da in Zukunft wird dann noch weit mehr Augenmerk drauf geben. Aber auch Mädchen in die Technik. Die Föst ist natürlich eine Industriefirma und hat natürlich draußen relativ am Hüttenflur harte Welt oder ein wenig rauere. Und wir haben uns überlegt, wir wollen aber auch das Erwerbspotenzial der Frauen nutzen und wie können wir das zusammenbringen. Wir können auf den Universitäten hingehen, Techniker holen, auf den Schulen und alles Mögliche. Aber es ist auch wichtig, dass wir Frauen hineinbringen. Und da muss ich sagen, da ist uns ein Fehler passiert. Ein Fehler passiert deswegen, es gibt den Lehrberuf Produktionstechniker. Und wir haben früher bei den Anlagen sehr viele Hilfsarbeiter gehabt oder angelernte Arbeiter oder Zuckerbäcker oder was auch immer, der hat diese Anlagen gesteuert und hat sie über einen zweiten Bildungsweg oder durch auch andere Sachen, hat er sich dann auch das erarbeitet, das Know-how, dass er diese Anlagen steuern kann. Dann ist dieser neue Lehrberuf gekommen, Produktionstechniker. Dann haben wir dort dann junge Lehrlinge reingeschickt, dann war ein Mitarbeiter, der was 40 Jahre, wo er einen Rechner kennen hat, war ihm eins bewusst, der junge Lehrling. Wenn ich einen Masterkurs mache, wird das der nächste Vorarbeiter oder der nächste Schichtführer, aber er nicht mehr. Und zwei Jahre später haben wir den hingeschickt. Jetzt haben wir den schon einmal brüskiert, dass wir gesagt haben, ein Junge wird in Wirklichkeit der Führungskraft, du wirst dort dann nie hinkommen und dann schick mir ihm nochmal ein Dirndl nach. Das hat in Wirklichkeit große Verwirrungen ausgebracht. Aber ich sage ganz ehrlich, es ist noch immer eine Erfolgsstory. Wir haben gegengelenkt und wir haben es auch zusammengebracht und wir sind durch. Das möchte ich nur, wir haben es alle gut gemacht. Wir haben geglaubt, da haben wir eine tolle Geschichte dort dann. Aber wir haben vergessen, da stehen Menschen, die haben Ängste, Bedürfnisse, auf die müssen wir eingehen. Und ich muss sagen, ich bin stolz darauf, dass wir es zusammengebracht haben. Und jetzt sind schon die ersten Dirndln, die was Meister werden, sich weiterbilden, Fachhochschulen hingängen und das ist ein tolles Erlebnis, dass man sagt, da waren wir dabei, dass wir unsere Wiener Sängerknaben auch ein bisschen weiblicher gemacht haben. So. Das nächste ist dann noch eine Verbesserung der Gesundheitsquote und das möchte ich nur als Beispiel hernehmen. Wir haben den Schichttraining. Es muss nicht immer teuer sein, dass man einem Mitarbeiter hilft oder einer Mitarbeiterin hilft, dass sie gesund mit ihrem Arbeitsprozess umgeht. Mitarbeiter bei uns haben sie am Abend einen Schweinsbrunnen eingekaut oder ein warmes Leberkassemmel. Um 12 in der Nacht wahrscheinlich gut, aber nicht unbedingt das, was der Körper braucht oder auch verkraft. Denn einmal zum Erklären, dass vielleicht ein Müsli-Riegel oder ein Apfel oder eine warme Suppe das Richtige ist, oder wenn er am nächsten Tag heimfährt von der Nachtschicht eine Sonnenbrille, ihn hilft, dass er, wenn er ins Bett reingeht, dass er besser vorbereitet ist, dass er dann auch besser schlafen kann. Nicht mehr braucht es hin und wieder, dass man ihm eigentlich dann auch schon stressfreier von der Nachtschicht nach Hause bringt. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, auf die, was man stolz sein kann, dass wir unsere Mitarbeitern einen Schichttraining unterzogen haben, wo nur weit mehr passiert ist. Oder Job Rotation. Wir haben es probiert, unseren Mitarbeitern, mein Vater war ein Fürstmitarbeiter im Kraftwerk tätig, der hat nicht einmal gewusst, was 500 Meter weiter passiert, weil er hat in seinem Kraftwerk gearbeitet, dann ist er hingekommen, dann haben wir angefangen, vorgeschaltete, nachgeschaltete Prozesse den Mitarbeitern näher zu bringen. Obwohl, eins muss ich sagen, auch dort dann ist uns ein Fehler passiert. Eine Führungskraft hat einmal zum Beispiel geglaubt, ein ungeliebter Mitarbeiter, den schickt man auf Job-Rotation und wie der nach der Job-Rotation retour gekommen ist, war der Job nicht mehr da, den, was er vorher verlassen hat. Das möchte ich nur einbringen. Eine Unehrlichkeit in dieser Situation hat dazu geführt, dass er fast umgebracht worden ist. Das spricht sich natürlich herum. Keiner geht mehr auf eine Job-Rotation, wenn das die Reise nach Rom ist. Ein Sessel ist dann nachher weg. Also das möchte ich nur dazu sagen. Aber es ist garantiert ein toller Prozess und es ist auch wichtig, dass die Leute verstehen, in langen Ketten, was da eigentlich passiert. Für was erzeugt er seinen Strom, für was erzeugt er seinen Stahl und was kommt am Schluss dann noch raus. Gut. Dann noch dieses Seminar, lebensphasenbezogenes Führen. Das war das Beste für Führungskräfte. Sie sind selber draufgekommen, in welcher Lebensphase sie sind, was sie brauchen. Sie sind das erste Mal draufgekommen, dass sie einen Mitarbeiter nicht über den Kamm scheren dürfen. Weil zum Beispiel ein Junger, der was noch wissensdurstig ist, der was machen möchte, eigentlich jetzt einmal auf die Schule Unterstützung für das braucht. Einer, der was mit 30 Kindern daheim hat, der möchte doch ein paar Jahre was von seinen Kindern miterleben. Und wenn die vielleicht wieder ein wenig heraus sind, möchte er nochmal durchstarten, dass man auf solche Sachen drauf eingeht. Auf einmal ist der Mitarbeiter, ist die Führung drauf gekommen, dass man ein Potenzial hat, das was man auch nutzen sollte. Danach sind wir dann nachher hinübergegangen zu Qualitäts. Ja. Innovative Personalplanung. Was haben wir da gehabt? Einsteiger und Orientierungstage. Ich glaube, das ist auch zum Beispiel in einem Unternehmen, wie es bei uns in der Küche drinnen ist, wo es sehr hektisch übergegangen ist und sehr stressig, haben wir auf einmal die Situation gehabt, dass wir gesagt haben, wir dann in der ersten Woche einen Mitarbeiter, der was neu ist, einen anderen Mitarbeiter zustellen, der was sich darum kümmert. Es war nicht teuer, aber der hat gewusst, wenn er ein Problem hat, wen er ansprechen soll. Dann sind wir mal dann auch mit ihm dort gegangen und haben uns die Füße mit ihm angeschaut und haben uns einen Tag genommen, dass er weiß, wo er überhaupt arbeitet. Das Tollste ist, am 1. September, wenn bei uns 100 neue Lehrlinge anfangen, in der ersten Woche verirren sie die überall da drinnen, weil sie im falschen Bus aussteigen, weil sie dort und dort dann. Und es ist eine stressige Situation. Aber wenn man dort dann ein wenig gezielter durchgeht, kann man auf einmal Situation schaffen, dass sich der Mitarbeiter wohlfühlt, dass er sich schnell da nachher da drinnen auch bewegen kann und so weiter und so fort. Und das nächste ist natürlich dann auch die Arbeitszeiten und auf das sind wir sehr stolz. Wir haben ein Arbeitszeitmodell zusammengebracht, das was 5-Schicht heißt. Jeder kennt die 4-Schicht. Es gibt eine Frühschicht, eine Nachmittagsschicht und es gibt dann noch eine Nachtschicht. Wir haben das auf 4 Schichten aufgeteilt, weil eine ist ja daheim. Das haben wir umgestellt auf eine 5er-Schicht. Und danach ist entstanden 2 Tage, 2 Nacht und 2 Frühschichten. Und der Mitarbeiter geht in die Nachtschicht hinein und weiß, das ist heute meine erste und morgen ist meine zweite und danach bin ich schon wieder daheim. Es ist auch für ihn entspannter. Es sind größere Freizeitblöcke entstanden und mein Vater war selber 4-Schichtler. Und ich muss eins sagen, er hat es immer sehr gut verkraftet. Nur am Ende seiner Lebens- oder seiner Erwerbsphase da drinnen hat er es nicht mehr verkraftet. Die letzten 3 Jahre waren für ihn hart. Und ich glaube, wenn man dort dann bald genug anfängt, kann man es vielleicht zusammenbringen, dass diese Mitarbeiter, die Nachtschichten, die was sehr anstrengend sind, wahrscheinlich auch bis am Ende dieser Erwerbszeit da drinnen auch das dann nachher zusammenbringen. Also das Ganze rundherum ist live und vieles noch mehr. Also ich habe jetzt nur einen kleinen Ausschnitt, weil mir stehen 15 bis 20 Minuten zur Verfügung. Das ist das Problem. Es gibt einen kompletten Katalog dazu. Und eigentlich das ist der Erfolg, eine Gesundheitsquote. Und da möchte ich dann auch schon ein wenig reinkommen. Es sind heute verschiedenste Sachen gekommen. Einerseits schaut man, dass die Mitarbeiter gesund leichter den Stress umgehen. Ich glaube, dass Unternehmungen nicht immer in Stand sind, dass sie das nicht gleich abrufen. Sie wollen diesen Vorteil sofort umsetzen. Und es kann sein, dass ich einen Mitarbeiter wie einen Springer hintrainiere, dass er 1 Meter drüber springt, locker, dann probiere ich, schafft er 1,10 Meter. 1,10 Meter ist wieder Herausforderung. Da braucht er wieder diese Energie. Das wird er nicht tagtäglich zusammenbringen. Aber ist es nicht gescheiter, dass ich einen habe, der was 1 Meter ständig und locker springen kann bis am Ende, aber nicht die Höchstleistung? Und das ist ein wenig das Problem. Ich verstehe es, dass Unternehmungen sagen, jeden Wettbewerbsvorteil nutze ich aus, aber den kann ich nicht gleich zum Geld machen. Ein nächstes Problem. Wir haben Mitarbeiter, die was 30, 40 Jahre lang in Wirklichkeit Arbeit gemacht haben, die was krank gemacht. Und der wird mit Bandscheibenvorfällen und anderen Sachen irgendwann einmal in die Pension geholt. Die Generation, die was gesund ist, kommt ja erst in 30 Jahren. Also das kostet in dieser Situation Unternehmungen weit mehr, wie nur dieses Programm zum Führen. Sie müssen zur gleichen Zeit aber auch schauen, was sie mit den Elternmitarbeitern macht. Weil das wird erst in 20 Jahren, 30 Jahren schlagend. Das ist ein Problem, das muss man mitverstehen. Und das andere ist, Sie haben es angesprochen, Jugendkult. Ich glaube auch, dass ein Problem ist, dass Unternehmungen einen Jugendkult haben. Sie glauben, dass Mitarbeiter, die was jung sind, dynamischer sind, innovativer sind. Ich glaube es nicht unbedingt immer, weil wenn ein jüngerer Mitarbeiter, was hat er denn zum Verlieren? Er hat vielleicht kein Haus, er hat keine Familie, wenn man die Situation nicht passt, reise ich an und gehe in die nächste Firma rein. Ein älterer Mitarbeiter wird mit der Führungskraft garantiert mehr Auseinandersetzungen führen wie ein jüngerer, weil er mit dem Unternehmen verwoben ist, weil er an das Unternehmen denkt, weil er mehr zum Verlieren hat. Das wird ein Jüngerer nicht haben. Ein anderes Problem ist aber auch, und das möchte ich auch nicht wegstreichen, ist, dass meine Welt nicht die Welt ist der Führungskräfte, sondern meine Welt ist die der Schlosser. Und wenn einer 40, 45 Jahre in einem Unternehmen Schlosser gewesen ist, oder eine Küchenfrau, stellen Sie sich das einmal vor, wenn die Spaghetti umrührt, sind das 50 Kilo Spaghetti, händisch umgerührt, da gibt es keine Rührmaschine dafür. Wenn die das 40 Jahre lang macht, Entschuldigung, sagen Sie mir nicht laut, dann hat es Abnutzungserscheinungen. Und das Problem ist, ich glaube auch, dass man es nutzen kann, die Erfahrungen, die was sie gesammelt hat. Aber ich brauche nicht lauter Vorarbeiter. Was mache ich, wenn so eine Gruppe aus 15 Personen steht? Vielleicht kann ich eine daraus als Führung machen. Was mache ich mit den restlichen 14 Personen? Und das ist ein wenig so dieses Problem, was wir haben. Auch das Problem, und ich glaube, dass da die Wirtschaft gut beraten wäre, die Debatten, die was jetzt gerade anstehen, E-Pension, Frühpension, auch ordentlich zum Führen. Weil wir helfen auch der Führungskraft nicht, weil die hat das Problem zum Lösen da drinnen. Was machen die mit 14, 15 Leuten, die was in Wirklichkeit ihre Tätigkeit nicht ausführen können? Umgekehrt, Ausbildungsleiter in der Föst vor kurzem, Spitzenmann, wollte seine Tätigkeit noch weitermachen, Krise da, dann schauen wir, dass wir die Eltern weiterkriegen. In Wirklichkeit ist der in Saft und Kraft gewesen. Der hat schon alles gelernt, der hat einen Überblick gehabt. In diesem Jahr hätte der noch sehr viel bewegen können. Also ich glaube, dass man sehr weit differenzieren muss. Über wen redet man, dass man ihm weiterhelfen kann? Gibt es Möglichkeiten? Und eins ist das große Problem. Man diskutiert erst danach, wenn es so weit ist, dass er seine Arbeit nicht mehr ausführen kann. Und man muss eigentlich schon früher beginnen. Wenn wir in der Föst drinnen anfangen, mit den Lehrlingen richtig heben und sitzen und arbeiten und alles Mögliche und richtig ernähren, wird das erst in 20, 30 Jahren schlagend. Jetzt haben wir eine andere Generation da und wir müssen uns auch über diese überlegen, wie wir mehr helfen können, dass sie nur ordentlich in die Pension reinkommen, dass sie ordentlich auch nur ihre Arbeitswelt hinter sich bringen. Danke.
Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für diese lebhafte Vorstellung des Live-Programms und durchaus für die kritische Betrachtung und auch für die Erfahrungen oder für den Einblick, den Sie uns gegeben haben, in die Erfahrungen bei der Umsetzung und auch für die Fallen. Ja, ich denke, wir haben jetzt ganz viel Stoff zum Diskutieren, durchaus ein bisschen Provokantes. Meine Damen und Herren, Sie sind am Wort. Ich bitte um Ihre Fragen, Beiträge, Statements. Wenn Sie sich kurz vorstellen, auch bitte.
Amen. Geht's Mikrofon? Mein Name ist Herbert Vorbach. Ich bin im Moment das Feindbild der Gesellschaft, ein Hacker-Pensionist, der sich heimtückisch aus dem Arbeitsleben gestohlen hat und jetzt die Jugend ausnimmt. Herr Professor Steger, Sie haben angeboten, dass man Ihnen widersprechen kann. Das möchte ich in Anspruch nehmen. Also erstens das Bild, das Sie bieten vom Arbeitnehmer, vom Älteren, der so wertvoll ist für das Unternehmen, weil er die Erfahrung hat, das mag in Einzelfällen stimmen, in aller Regel aber nicht. Und zwar aus drei Gründen. Mit zunehmenden Jahren, das ist durchaus teilnehmende Beobachtung, warum ich das sagen kann, mit zunehmenden Jahren fällt man immer mehr aus dem eigentlichen Betrieb heraus. Aus drei Gründen. Erstens die technische Entwicklung. Also Sie haben jetzt in jeder Branche, überall, eine enorme, schnelle technische Entwicklung. Nicht unbedingt immer sinnvoll, aber eben rasant. Da tun sich Ältere schwer. Und zwar kann man sagen, ein Computer muss einen Server bedienen, aber es ist ja nicht nur die Bedienung, sondern auch diese technischen Abläufe im Rückgang auf die Organisation. Und da kommt, und nachdem man die technischen Abläufe nicht kennt, hat auch Schwierigkeiten, sich einzufüllen in die betrieblichen Abläufe. Das zweite ist das Organisatorische. Da ist es so, dass bei großen Betrieben ununterbrochen herumorganisiert wird. Jeder neue Vorstand erfindet das Unternehmen neu, damit man glaubt, es hat einen Sinn, dass er da ist. Dadurch werden gewachsene Strukturen aufgeweicht und zerstört und die Erfahrung der Älteren versickert einfach. Ja, plötzlich findet sich der nicht im angestammten betrieblichen Umgebung, wo man ihn kennt und schätzt, sondern irgendwo. Ja. Und also, da kann er seine Erfahrung eigentlich nicht wirklich einbringen. Das dritte ist etwas, was kaum angesprochen wird. Das ist der Wechsel des der Werterahmenordnung, ja, von der sozialen Marktwirtschaft zum Neoliberalismus. Das sind jetzt Schlagworte, aber ich möchte ein Beispiel erklären. Ich war bei einer Bank und wir haben also wirklich so bis zum Jahr 2000 ungefähr eigentlich ganz ehrlich wirklich im Kundeninteresse gehandelt. Man hat sich überlegt, naja, was braucht das Kind da brauchen, hat ihnen das erklärt. Es sind wirklich entstanden, das, was jetzt immer propagiert wird, echte Kundenbeziehungen. Man hat da eine Kirschen braucht also, und die Fotos zeigen sich auch von den Enkelkindern. Also, wie wir sein sollen. Dann, mit dieser modernen Entwicklung, die wir alle kennen, ist es nur um den Verkauf gegangen, immer mehr. Ja? Also es gibt heute Verkaufsziele und die müssen Sie einhalten. Sie haben jetzt, ob der das braucht, wenn er das zufällig braucht, dass Sie ihn verkaufen, ist es ein Kollateralnutzen. Ja? In Wirklichkeit haben Sie haben Vorgaben, ja? Sie haben die Wahl, entweder Sie ärgern Ihren Chef und haben dann gleich Probleme oder Sie ärgern den Kunden mittelfristig und haben erst irgendwann Probleme, wenn es schon ein bisschen anders ist. Jetzt haben nicht alle tun sich da leicht. Ja? Also man kann natürlich einen gewissen Zynismus entwickeln, dass man sagt, Verkauf ist Erfolg ist gut, also dem Erfolg dient es gut und ja, vertraue, was geht, nicht, um sowas zu drücken. War auch in Deutschland einmal ein Problem, wo Bankangestellte da gekündigt haben deswegen, ja? Weil sie einfach das nicht mehr verkraftet haben ethisch, weil sie da allen Leuten, die sich nicht wehren konnten, etwas verkaufen haben müssen. Also ich überzeichne es ein bisschen, aber damit das klarer wird. Also in Wirklichkeit ist die Erfahrung kaum genützt und lässt sich auch nicht so sehr nützen, wie Sie es vielleicht wünschen. Ihre Darstellung der Pension als Hölle, da kann ich ganz entschieden widersprechen. Ich bin jetzt 2,5 Monate in Pension, das war ungefähr auf demselben Niveau der Freude wie die 2,5 Monate. Na, wird schon werden. Ja. Das war genauso schön wie die Ferien nach der Matura ist. Ja. Das war ganz wunderbar. Und das mit dem Selbstmord, das ist so ein Schwamm drüber. Nicht?
Herzlichen Dank.
Ich möchte noch ein persönliches, damit Sie, ich habe mir bei Pensionsansitz überlegt, ein Lebensmotto. Ja? Natürlich dieser Übergang. Der ist mir allerdings nicht sehr schwer gefallen, sage ich dazu. Aber ich bin nicht so schlecht dran beim Beruf. Ja. Das war durchaus mit gewissen Erfolg. Und dieses Lebensmotto möchte ich jetzt Ihnen sozusagen vorlesen als persönliches Bekenntnis, was ich mir vornehme. Ja? Das ist, wachsam bleiben, Musse zelebrieren, ein Unbekanntes entdecken, Vertrautes neu inszenieren, Neues ins Vertrauen ziehen und das Staunen bewahren. Und mit dieser Lebenshaltung wird Ihnen jetzt fahren.
Vielen Dank, Sie sind direkt angesprochen.
Naja, fangen wir von hinten an. Also das Lebensmotto ist schon gut, das sind sehr gute Sätze. Neugierig bleiben und solche Dinge, ja, können Sie dazu fügen. Die Frage ist, was mache ich daraus? Und meine Empfehlung ist es nicht, also jetzt eine Vision zu haben, was ich erreichen will. Ich sage Ihnen ein Beispiel, es wird nicht für Sie passen. Aber wenn Sie schon Jahre vor der Pensionierung das Gefühl haben, ich möchte eine Imkerzucht anfangen, und zwar vielleicht die beste in ganz Oberösterreich, ja? dann fahren Sie herum, dann studieren Sie das, dann kaufen Sie Bücher. Und am ersten Tag kaufen Sie das Bienenhaus und die Stöcke und so. Und da haben Sie ein Bild, was Sie erreichen wollen. Ja, der hat keine Probleme mit der Pensionierung. Und ich glaube, jedem von uns ist es wichtig, so ein Bild zu entwickeln, sich vorzubereiten vorher. Nachher ist es ganz schwierig. Vorher eine Vision zu formulieren für mich oder mit Freunden zu diskutieren und sich reiben zu lassen oder Seminare oder was zu besuchen, nur um etwas zu entwickeln, worauf ich mich dann wirklich freue. Nicht auf die Tatsache, dass ich jetzt schlafen kann, solange ich will, nicht? Also eine Vision. Das zweite zurück zu Ihrer.
Das machen wir demnächst, ja? Ein Kollege von mir, der tschechisch, ich bin Lieblings fotografieren, ich habe einen Kulturverein sozusagen, den ich führe.
Ja? Machen Sie draus noch eine Vision und nicht eine Tätigkeit, das wäre noch eine Empfehlung. Na, fotografieren ist noch keine Vision, das heißt abdrucken. Okay, dann haben Sie ja Vision. Gut, zurück zu Ihrem Thema, weil das wir vielleicht noch mehr diskutieren können. Mit den Banken. Welche Branche hat den größten Rufverlust hinter sich? Das sind die Banker. Das waren gestandene Vertrauenspersonen. Und jetzt sind sie so, dass ich auf jeden Fall vorsichtig bin, wenn man der was empfiehlt. Das nehme ich sicher nicht. Oder sollte man allen sagen, das wissen sie auch. Jetzt erhöhen sie noch den Druck. Irgendwas wird da passieren. Die Geschichte geht nicht gut. Da wird es jemanden geben, der neu auftritt und dem man vertrauen kann. Weil wenn ich mein Geld irgendwem hingebe, damit der seine Ziele erfüllen kann, mir irgendetwas andreht, was in Kürze nicht geht. Nicht? Und zurück, es geht immer darum, was Sie vorhin gesagt haben, Sie haben zuerst gesprochen, wenn Sie in der Produktion gewesen wären, es geht immer darum, meine Stärken, meine Potenziale zu kennen, was ich kann. Und da gibt es auch eine Chance, dann beweglich zu sein, wenn ich sie nütze. Also, ich möchte es kürzer machen.
Weitere Fragen, bitte?
Ich möchte zur These von Herrn Stiegler was sagen, Nummer 1. Mein Name ist noch kurz vorstellen, Wolfgang Dirisam, ich war 20 Jahre in einem internationalen Unternehmen, in einer kleineren Filiale in der Geschäftsleitung tätig. Und die erste These, die Sie genannt haben, ist, Leben oder Arbeiten ist Leid. Und dem möchte ich also schon widersprechen oder klar differenzieren. Ich sage, Arbeit kann Leid sein. Ja. Und das ist eine wesentliche Herausforderung an die Unternehmer, insbesondere an multinationale Unternehmen, Konzerne, wo ich auch das Glück hatte zu arbeiten. Ich bin derzeit noch Konsulent, aber ich sehe das aus differenzierter Sicht. Mhm. Und der Herr Maringer hat ja ein gutes Beispiel für Unternehmenskultur gebracht. In Wort können wir uns schon ein Beispiel nehmen, der Unternehmer vom 19. und 20. Jahrhundert, die Industriepioniere vor 100 Jahren und mehr Jahren, die im Wesentlichen eine Unternehmenspersönlichkeit hatten, die so eine integrierte Unternehmensphilosophie hatten und auch gelebt haben. Wernher von Hohensteier beispielsweise ist ein Vorbild. Also ich glaube, es steckt hier sehr viel Potenzial und Ansatz und letztlich ist die Sinnfrage eine der wesentlichen, die auch für Unternehmer zu beantworten. Kunden nutzen, aber Profit nicht an erster Stelle.
Okay. Danke. Ich würde gerne ein paar Beiträge sagen, okay. Wenn Sie einverstanden sind. Dankeschön.
Ich hätte eine Frage, die auch an den Herrn in der Industrie. Wie ist es? Ab wann, bis welchem Alter wird ein Arbeitnehmer aufgenommen, noch in der Fest zum Beispiel? Und wie ist es in der Industrie? Weil meine Erfahrung ist so, was ich von Leuten mitkriege, dass mit 45 ist out. Heute schon. Da redet man von der Pension. Und ich bin da auch vollkommen konform mit Ihnen. Das kann man nicht filmen. Und da auch Verständnis also für ältere Arbeitnehmer.
Sehr heißes Thema. Möchte jemand dazu was sagen noch oder Anmerkungen? Ja, bitte, genau, dass ich Sie gleich wissen, was ist
darf
Ihre Erfahrung?
Ja. Also, es gibt natürlich in Oberösterreich eine breite Unternehmensstruktur und daher gibt es dazu mehrere Meinungen. Grundsätzlich muss man schon sagen,
wir werden als Unternehmer, wir sind jetzt so ziemlich an der Kippe von der Möglichkeit des Angebotes, wo ich mir Arbeitnehmer aussuchen kann. Wir sind da ziemlich an der Kippe, weil es, wie wir das schon an der schönen Pyramide gesehen haben, immer weniger Arbeitnehmer zur Verfügung haben, auf die wir zugreifen können. Das heißt, wir werden als Unternehmer sowieso gezwungen sein, ältere Arbeitnehmer aufzunehmen. Verstehen Sie das jetzt? Das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, sondern es ist einfach, es muss in uns Unternehmen, es findet in uns als Unternehmer sowieso dieses Umdenken statt. Wir sind angewiesen auf die älteren Arbeitnehmer und wir haben sicher durch das Jahr 2008, 2009 war die Situation ein bisschen anders, weil einfach da das Angebot an Arbeitnehmern halt deutlich höher war. Weil wir einfach weniger Arbeitsmöglichkeit hatten. Deswegen ist vielleicht der jetzige Zeitpunkt, deswegen sage ich, das ist so die Kippe. Aber ich sehe diesem Thema relativ positiv entgegen, dass dieses Alter weiter und weiter hinaufgehen wird. Weil wir werden es einfach brauchen. Ja?
Derzeit, aus Ihrer Erfahrung, würden Sie das auch so sagen?
Das hängt von zwei ganz wichtigen Dingen ab. Das hängt ab, wie lange suche ich jemanden, ja? Und welche Perspektive gibt mir der Mitarbeiter? Wenn mir der Mitarbeiter das Gefühl gibt, eigentlich möchte ich kurz arbeiten, und wenn er mir sagt, ich bin jetzt 47 und eigentlich möchte ich noch 15 Jahre arbeiten, dann ist das ja eine sehr lange Perspektive, ja, die ich durchaus interessant finde. Und wenn Sie jetzt sagen, das konkrete Alter, das hängt ab von dem, der hereinkommt. Ja? Da eine allgemeine Antwort zu geben.
Ich glaube, im konkreten Fall. Wir holen jetzt das Mikro, wenn Sie dann kurz bitte warten. Herzlichen Dank.
Konkreten Fall von der IT-Branche, was immer dargestellt wird, wir suchen so viel. Wir brauchen sie aus dem Ausland, wir brauchen die Trinker. Wir haben da Leute, die IT-Branche ist total zusammengebrochen. Da gibt es genug Arbeitnehmer, die Arbeitsplätze suchen, kriegen aber keinen. Da kenne ich einen konkreten Fall, besten Zeugnisse, 45 Jahre alt, bekommt wegen des Alters also keinen Arbeitsplatz. Außerdem ist total zusammengebrochen, auch die Lohnsäulen besser zu kriegen. Also stimmt überhaupt nicht, was da drin steht in den Zeitungen, was Zeug kriegen. Dann kenne ich einen zweiten, der ist mit 55 in die Pension geschickt worden, weil das Unternehmen hat im Ausland, in Tschechien, da viel verlegt und Ingenieur ist in Pension geschickt worden. Ja, was heißt nicht in Pension geschickt worden, der ist nur gekriegt, die Pension, der ist einfach abgebaut worden, also gekündigt worden, dann in ein Leihunternehmen am gleichen Arbeitsplatz zurück, vermietet worden an die gleiche Firma, am gleichen Arbeitsplatz. Und dann ist er von der Firma, wie er das erste Mal krank geworden ist, von der Leihfirma, Trenkwalder, kann ich da kurz sagen, ist eine Riesenfirma, eigentlich eine große, größere Firma. Und ist er von der gekündigt worden, seitdem ist er arbeitslos, bekommt keinen Arbeitsplatz mehr, wegen seines Alters. Und so sehe ich eigentlich noch überhaupt kaum denken. Bei der Wirtschaft kommt es mir so vor, dass man schon wartet auf die Öffnung und auf die Green Cards. Also man nimmt keine auf, was über 45 sind. Die haben keine Chance. Aber haben die noch Arbeit, müssten eigentlich, könnten noch arbeiten.
Okay, schauen wir mal auf die Föhn. Wie macht das die Föhn?
Okay. Der so sehr trocken sein. Für was? Welche Qualifikation? Und für welche Tätigkeit? Das sage ich so, was ist am Markt erreichbar, was kann ich da noch erhoben? Und jetzt zum Beispiel. Also ich glaube, wenn ich zu einem Küchenchef gehe und sage, ich habe eine top ausgebildete Kölnerin mit 40, wird er mir wahrscheinlich die Augen verdrehen. Reden wir drüber. so, der ist ein Schlosser, ein Bauschlosser mit 40, werde ich auch nicht mehr unterbringen. Wenn ich mit 35 einen daherbringe, dann wird er schon noch sagen. Wenn einer sagt, ich habe einen Messer und Regler mit 40, dann wird er sagen, okay, der ist gut ausgebildet, hat viel. Es kommt immer, also ich glaube, dass man ganz ehrlich sein muss. Es kommt darauf an, was hat er gelernt, für was wir den brauchen und was sind die Anforderungen. Und so muss man es auch differenzieren und ich erlebe es als Betriebsrat. Ich glaube, es gibt ein Paradeunternehmen, kurz in der Nähe, Quelle durchgemacht, was ist mit den vielen Frauen, die was da dann passiert, nicht weil sie unfähig gewesen sind oder was, oder unvermögend gewesen sind. In Wirklichkeit ist es sehr schwierig, dass man die in den Arbeitsprozess wieder einbringt und jeder, der was sich darum kümmert und bemüht, wird miterleben, wie er sich die Zähne ausbeißt. Aber ich muss ihnen recht geben, ich glaube, dass viele Unternehmungen es noch nicht mitgekriegt haben oder schon langsam erst mitkriegen, dass sie sich auf einmal um das, was früher sich nicht den Gedanken gemacht haben, ob das ein Potenzial für sie sind, auf einmal doch einmal was überlegen müssen. Was, ob 1. Mai los ist, Grenzöffnung, ja, das wird auch nochmal eine interessante Frage. Also das sage ich so ehrlich als Gewerkschaftler, als Betriebsrat. Ja.
Naja, Ihre Frage, Arbeit ist Leid, nicht? Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich eine Firma überlegen muss. Will ich eigentlich, dass alle meine Mitarbeiter sagen, Arbeit ist Leid? Wenn ich das nicht will, dann muss ich was ändern. Und es geht, wenn Sie den Unterschied hernehmen zwischen begeisterten Mitarbeitern, die mitdenken und mitglühen, und solche, die frustriert sind, wenn Sie daran denken, wie groß die Quote der geistig Gekündigten in den Firmen ist, und es geschieht nichts, man kümmert sich um alles Mögliche, um die, aber nicht, wie man die geistig Gekündigten wieder an Bord bringt. Also wo es gar keine Personalentwicklung gibt, nicht, da ist das selbstverständlich. Das ist eine Entscheidung einer Firma, wie sie damit umgeht. Aber Sie können sicher sein, begeisterte Mitarbeiter bringen ungeheuer viel mehr zustande als solche, die nur schauen, dass sie nicht erwischt werden oder dies oder hinziehen.
Das hat sich offenbar bei Großkonzernen
nicht naja, auch. Nein, ja, das sind die Manager, die auf Quartal.
Auch 4 Jahre maximal.
Ja.
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 Damit ja. Ihre eigenen Fehler nicht erkennen können.
Ja. Schon. Aber es sind auch schon große gestorben. Nicht? Verstehen Sie? Also das ist die Hoffnung, dass diese Methoden wahrscheinlich nicht halten. Zu Ihrer Frage mit 45, also ich muss employable bleiben, ich muss etwas tun, damit ich fit bleibe. Das ist die eine Seite. Nicht? Und die andere ist, dass Firmen heute ungeschickt sind, weil wenn Sie jemanden nehmen, der noch 15 Jahren bleiben kann, der geht in die 15 Jahre nicht irgendwo hin wieder, weil er einen Euro mehr kriegt irgendwo, da gibt es eine Betreuung und so weiter. Haben halt noch viele nicht erkannt. Ich bin unlängst von Hannover zurückgeflogen im Flugzeug und denke mir, das ist eine Stewardess, die habe ich noch nie gesehen, sowas, so eine ältere Dame. Man so überlegt, wie kann ich sie ansprechen? Ich sage, entschuldigen Sie, aber ich finde das sehr überraschend, dass es bei der Air Berlin Damen gibt, mit einem wesentlich höheren Alter, nicht, und die im Einsatz sind. Sagt sie, ja, das habe ich jetzt auch schon öfters von Passagieren gehört und die schätzen meine ruhige, kompetente Art. Das Wort ist, der hat das Flugzeug abgewickelt, das können Junge so nicht. Und dann habe ich gedacht, wenn ihr ihre Adresse gibt, dann bin ich darauf gekommen, dass sie 55 ist. Und dann habe ich also an Air Berlin eine Mail geschickt, sage, ich finde es schön, dass Sie solche Damen beschäftigen. Also es gibt auch solche Beispiele und die Air Berlin wird sozusagen nicht automatisch sagen, Stewardessen müssen 25 sein. Und die Beispiele werden schon wachsen, die muss man auch erzählen, aber es ist kein Garantieschein, mit 45 was zu kriegen. Nicht?
Wir haben hier eine Wortmeldung.
Ich arbeite in einer Firma, da wird das schon praktiziert, dass ältere Arbeitnehmer aufgenommen werden. Ich selber bin in der Firma mit 40, 41 eigentlich eingetreten. Also das gibt schon, meine Firma hat gute Erfahrungen damit. Und was ich noch zu den Lebensphasen sagen will, also ich, in den jungen Jahren bin ich oft auf Arbeitskolleginnen gestoßen, für die war das größte Ziel, endlich in Pension gehen zu können. Mir hat das irgendwie, also das ist mir so hängen geblieben, dass ich mir geschworen habe, ich möchte nicht 15 Jahren von meiner Pensionierung zum Jammern anfangen. Mein einziges Ziel ist die Pension. Was ich noch sagen will, zur Sinnfindung. In so um die 40 dreht sich ja das um. Da kommt man vor mir drauf, mein Leben ist endlich. Ich brauche wieder einen neuen Sinn. Die Kinder sind größer oder schon groß, je nachdem. Das Haus ist von mir was gebaut. Und die Unternehmen müssen da schon was machen, dass die Leute den Sinn auch finden oder das unterstützen. Ich meine, man muss selber natürlich auch was machen, ist eh klar. Und das passiert leider öfters nicht. Also da wird einfach zwingend da. Also man muss da schon mit den Menschen in der Lebensmitte sehr gezielt zum Arbeiten anfangen. Und wenn sie den Sinn behalten, nachher sind sie auch kompetente Mitarbeiter.
Ja, gehen nicht in den Sinkflug, nicht? Und damit sind sie noch voll draußen.
Okay, noch eine Wortmeldung.
Ich möchte da ganz kurz reinhaken. Weil es mir wichtig ist, was Sie gesagt haben, so ungefähr, ob das eine Qual ist oder nicht. Ich finde es auch interessant, die Frage der Selbstverwirklichung. Und umso weiter man unten in der Hierarchie ist, umso weniger Selbstverwirklichung gibt es. Und die Frage ist, auch können Unternehmungen das kreative Potenzial des Mitarbeiters nutzen? Wir haben drinnen ein Projekt, das heißt einfach besser, ein Mitarbeiter verbessert sein Arbeitsumfeld. Nur was das Problem ist, das sage ich ja, man kann sowas auf einmal dann auch nicht mehr steuern. Wenn ich da noch eine Zielvorgaben runtergebe, der denkt dann immer nur an das, sondern denkt an andere Sachen auch, überlegt auch, nicht nur ein Managementvorgaben umzusetzen, sondern auch seine direkten Befindlichkeiten, seine Umgebung und das. Und das ist auch eine Schicht, wo vielleicht auch das Management überfordert ist, so ungefähr die Geister, die was sie geriefen haben, ob es damit dann noch umgehen können, dass der auch führen kann. Ein Mitarbeiter, der was widerspricht, wir haben unsere Leute moderieren lassen. Also wir haben Flipchart vortragen. Auf einmal haben sie dann noch, ihren Unmut, ihre Verbesserungswillen. Warum funktioniert das? Auf einmal hat der Master sie rechtfertigen müssen, Hauptprozessleiter, hat antanzen müssen auf einem Hüttenflur. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was da für Umdenken passiert ist, aber umgekehrt auch, wie schnell sowas wieder hingemacht werden kann. Das sage ich auch. Also es ist schneller sowas wieder weg, und weil gerade auch über Alter. Ich habe ein Erlebnis gehabt. Mit 29 Jahren wurde ich Betriebsrat in der Küche. Eine Mitarbeiterin mit 50 Jahren ist zu mir zugekommen und hat zu mir gesagt, du Albert, wir haben die Gebärmutter entfernt. So, ganz ehrlich, mir ist nicht gut dabei gegangen. Und ich habe mir gedacht, was muss ich die Mitarbeiter denken? Die muss ihrem Kind vom Alter her sowas Persönliches und was ist so, ein Teenager so fast, so muss ich für sie sowas Persönliches ihrem verantrauen und dann auch so, helfen wir dabei, wenn wir das Ganze da machen. Weil ich glaube, da gibt es schon Sachen, wo Alter ein Qualitätsmerkmal auch hat, wo man sich leichter tut, aber umgekehrt, ich möchte auch nicht von einem Chirurgen meine Nerven repariert haben, der was in einem Alter drinnen ist, wo halt die Hand nicht mehr so ruhig ist. Also ich glaube, dass man sich wirklich diese Fragen stellen muss. Oder die, was bei Austria Control sitzen und den Flugraum überwachen, der kann nicht von 15 oder bis 25 bis 65 Jahren vor dem Bildschirm, das hält da nicht aus. Also uns muss bewusst werden, wenn wir über Pensionen reden, nicht nur wer hat 45 Jahre eingezahlt, sondern wen steht es auch zu, dass er gehen darf. Und wenn er in Pension geht, heißt er noch lange nicht, dass er für die Gesellschaft auf einmal verloren ist. Vielleicht will er bei der Rotkreuz mitarbeiten, vielleicht will er dort und da. Also ich glaube, das ist auch nicht, es geht nämlich nicht nur um die Frage, nimmt die Wirtschaft das Potenzial auf? Nehmen wir als Gesellschaft das Potenzial auf? Weil es ist ja nicht nur die Geschichte Wirtschaft, sondern auch die Gesellschaft. Und ich glaube, das geht mir gerade ein wenig an.
Okay, wir haben jetzt noch ein paar Wortmeldungen. Vielleicht geht es in die Richtung.
Also Populorum, ich bin kaufmännischer Geschäftsführer der Spitzgruppe. Ich möchte ein paar Statements. Das eine betrifft, wenn wir sozusagen, ich bin noch nicht eine Person, die an die Pension zählt oder Tage zählt. Ich glaube, unsere Generation, die unter 40-Jährigen, können gar nicht auf die Pension hinzählen, weil wir haben auch keine Sicherheit, dass wir je eine Pension kriegen. Mir persönlich ist das auch egal, und darum glaube ich, ist es auch so, dass wir selber diese Vision nicht haben, sondern in unseren Gedanken der Jugendlichen, wir werden uns damit auseinandersetzen, wie wir unseren Lebensunterhalt auch mit 60, 70 steuern können, ohne mit der Sicherheit 80% des vorhergehenden Gehaltes zu haben. Also das ist das eine, wo wir als jüngere Generation gar nicht dahin, sondern wir müssen aktiv bleiben, um uns unseren Unterhalt auch später zu sichern. Das zweite, und das betrifft also Mitarbeiter über 45, über 50. Die Problematik, die wir als Unternehmen haben, ist das, wenn man in der IT-Branche zum Beispiel, wenn ich heute vergleiche einen 50-Jährigen, der bei uns tätig ist, und ich vergleiche einen 25-Jährigen, der mit 10 Jahren gelernt hat, IT zu machen, ich kann aus der gehaltlichen Seite 2 bis 3 Mitarbeiter beschäftigen mit 25, so brutal das klingen mag, und ich bin nicht dafür. Aber so brutal das klingt, ich kann 2 bis 3 Mitarbeiter beschäftigen, die vom Gehalt her einen Mitarbeiter über 50, wenn ich das Pendant hier. Und das ist eine Problematik, die natürlich, wenn ich mir es aussuchen kann, schon sehr schwer ist, ob ich jetzt 2 Mitarbeiter einstelle, die dasselbe kosten wie einer, wenngleich ich auf der anderen Seite Ihnen allen recht gebe. Die Erfahrung, die ein 50-jähriger Mitarbeiter einbringt, die kann unglaublich viel bringen. Ich glaube persönlich, die Kombination von beiden wird sozusagen den Mehrwert schaffen. Es gibt also von dem Wirtschaftskammerpräsidenten Leitl den Vorschlag, auch im Alter eine Kompensation des Gehaltes zu geben, um die wirklich gleitet. Also ich persönlich sehe es aus der Arbeitgeberseite eine gute Idee, weil man sagt, man kann sich damit auch einen älteren Mitarbeiter noch leisten. Es gibt auch Beispiele, glaube ich, beim Land Oberösterreich, wo es eine Glättung gibt. Wenn man sich heute in der Industrie das anschaut, der ist 20 Jahre im Unternehmen, hat jedes Jahr legitim die KV-Erhöhungen, hat die Pionalsprünge, der ist automatisch, wenn er 20 Jahre in einem Unternehmen ist, verdient er das Doppelte wie einer, der gerade beginnt. Und diese Glättungen, glaube ich, muss auch kommen. Es ist klar, dass ein 60-jähriger Mitarbeiter in bestimmten Bereichen die Leistungsfähigkeit nicht hat wie ein Jugendlicher mit 35. Einerseits, weil er seine Werte geändert hat, weil die Familie viel wichtiger ist, weil was auch immer. Und das, glaube ich, muss auch in ein Gehaltsschema Niederschlag finden. Ich glaube, dass auch viele ältere Leute bereit wären, weniger zu verdienen, wenn sie einen leistungsfähigen Job haben, wo sie Interesse, wo sie mit Freude hineingehen. Und ich glaube, das muss in all unsere Köpfe, einmal auf der Arbeitgeber- und einmal auf der Arbeitnehmerseite hinein. Danke.
Also das ist ganz entscheidender Punkt. Aber dazu gehört noch, dass ich beweglich werde, auch etwas anderes zu tun, als was ich jetzt gemacht habe. Und da kommt die Reife und das, was mit dem Alter kommt, einfach immer zu kurz. Das wird nicht gesehen. Und das wäre wichtig, dass das die Leute tun. Wenn ich so in Workshops mit Firmen arbeite, dann kommt zunächst gar keine Idee, was sie zum Beispiel nach der Pensionierung anbieten könnten. Dann kommen sie nur auf die Idee, ich bin Personalchef, ich könnte den Personalchef im Urlaub vertreten. Das kommt wirklich so, ja? Das ist ein Nonsens. Aber wenn sie dann so ein bisschen gerieben werden, wenn man so einen Widerstand bietet und wenn sie miteinander diskutieren, kommen tolle Sachen, was sie nachher auch noch in Pension tun könnten. Und damit fängt auch das Denken schon an, ich könnte ja auch ein bisschen was anderes tun, als das jetzige. Das fördert man viel zu wenig und ist auch in den Köpfen nicht drin.
Ich möchte jetzt gerne eine letzte Runde mit Ihnen machen im Publikum. Also alle Fragen und Details, die Ihnen oder Anliegen, die Sie noch haben, das Ihnen am Herzen liegt, bitte. Jetzt.
Herr Taschis. Ich hätte eine Frage zum Live-Projekt. Zum Live-Projekt. Sie haben am Schluss angedeutet, dass man die Früchte erst im Laufe der Jahre ernten kann. Inwieweit hat die FÖST dieses Live-Programm begonnen? Einerseits aus dem Leidensdruck heraus, den Sie ja klar dargestellt haben, aber gibt es eine Wirtschaftlichkeitsrechnung dazu? Oder zumindest überschlagsmäßig, unter Anführungszeichen. Mhm. Weil ich denke, es wäre ja gerade für die Wirtschaft und unheimlicher Beschleuniger, wenn man das rechnen kann, so wie man heute halt eine neue Investition rechnet. Jetzt provokativ.
Mhm. Also, noch Fragen? Darf ich Sie bitten, vielleicht ein bisschen zusammen für den Abschlussrunde? Herr
Neupen? Mir hat das extrem getaugt, was Sie vorher gesagt haben, weil einfach die Atmosphäre widerspiegelt, dass nicht unser Lebensinhalt sein kann, dass in die Pension hinüber, aber wie Sie es gesagt haben, war irgendwie recht, recht bildlich und hat mir sehr gut gefallen. Grundsätzlich zu Ihren Thesen zurück. Sie sagen uns, in Österreich gibt's nichts dazu, was man für die älteren Arbeitnehmer macht. Jetzt sind wir ein relativ, sage ich mal, kleines mittelständisches Unternehmen, 85 Mitarbeiter. Wir machen bei weitem nicht das, was die FÖST macht. Ja? Wir machen etwas, aber ich sehe eben den Zwang, dass wir mehr machen müssen. Und jetzt sagen sie, na, also in Österreich gibt es gar nichts. Ja? Das heißt, das, was die FÖST gemacht hat, ist auch gar nichts. Und dann denke ich mir als Unternehmer, na, wenn das schon einmal gar nichts ist, wo fangst du dann eigentlich, und da muss ich ja so extrem viel machen. Okay? Ist das gar nichts oder ist das was, was er macht?
Okay, jetzt muss ich Sie doch bitten, ganz kurz zu sagen, weil jetzt haben wir diese provokante Frage.
Ich habe nie gesagt, gar nichts. Ich habe nicht gesagt, gar nichts. Wirklich, ja. Sondern ein radikales Modell insgesamt mit dem Alter anders umzugehen, ja. Ich finde das sehr spannend, ja. Aber es ist ein Teilbereich. Es betrifft jetzt andere gar nicht, ja. Und eine Firma, die sich sagt, wir machen das ganz anders, die könnte ich Ihnen nicht nennen. Ja, aber es gibt sehr viele Unternehmen, die etwas tun und unternehmen und probieren und so. Ich bin interessiert, sozusagen jemanden zu begleiten, der eigentlich radikalere Schritte machen will und den man auch sozusagen dann ins Fenster stellen kann. Das suche ich, wenn Sie eine Firma finden, die reizt mich. Weil es so viele Dinge gäbe, die man dann insgesamt ändern muss. Ich sage nur ein Beispiel, da schaffe ich innerbetrieblich die Pensionierung ab. Da gibt es eine gesetzliche Pensionierungsalter. Und ich nehme die ich wirklich gut brauche, noch 10 Jahre mit. Die bleiben, kommen einfach wieder herein und tun weiter. Das wäre so ein Bruch, dass das aber als Regel gilt und nicht zufällig passiert. Ich könnte Ihnen ein Beispiel nennen, da kennen eine Pharmafirma, da kommen einfach Leute nach 65 am nächsten Tag auch noch herein. Keiner spricht sie an, was machen sie da? Jetzt sind 66 und 67 und kein Mensch weiß, ist nichts besprochen, ja, das gibt's auch. Sondern wo man bewusst jetzt das holt und wo man bewusst das holt von den Älteren, was nur sie können. Das finde ich nicht im durchgezogen als Konzept einer Firma. Das können Sie mit 85 meisterlich etwas zustande bringen. Sehr einfach. Ist gar nicht so schwierig. Sie schreiben einmal ins Rat, wir suchen 50-Jährige. Wissen Sie, was das auslöst in der Umgebung schon? Aha. Die Dame traut sich die Frage gar nicht mehr stellen. Nicht? Ja, also solche Brüche meine ich, etwas wirklich zu ändern in der Öffentlichkeit, in Bezug in der Gesellschaft und auch ins Unternehmen hinein, bereit zu sein, es anders zu machen und nicht nur ein bisschen. Das meine ich. Entschuldigung.
Dazu sagen, es gibt Paradebetriebe in Österreich, zum Beispiel in Salzburg gibt es von der ADEC-Gruppe Supermarkt, wo prinzipiell nur über 50-jährige Verkäufer eingestellt wurden.
Ja.
Und aus unserer Kenntnis vom Sozialpartnerprojekt sagen wir ja, wir wollen ja nicht nur, wir wollen den Mix zwischen Jung und Alt haben. Das ist ja für uns das Anzustrebende und nicht nur ein Betrieb mit lauter Älteren. Nur zu dem Experiment in Salzburg möchte ich dazu sagen, das war also nicht aus Sozialromantik, sondern das hätte oder war ursprünglich ein Marketing-Gag. Hat dann so toll eingeschlagen, weil die älteren
Vorteile
haben und so weiter, dass sofort der zweite Supermarkt in der Shopping City Süd gebaut wurde.
Also auch diese. Darum glaube ich, dass man, weil da einfach eine Regel gebrochen ist.
Ja, das sind Einzelfälle. Das sind nur Einzelfälle. Leider, aber besser Einzelfälle für den Anfang als wie das große Verlangen und ich glaube nichts. Ne?
Also Manfred Luger, Junge Industrie. Also ich kann auch alle beruhigen, die älter sind. Der Christoph Merkel hat schon angesprochen, wir werden alle benötigen. Wir haben in Oberösterreich jetzt 3,7% Arbeitslosigkeit. Ich war heute beim großen Betrieb in Rohrbach, die haben da 2,6% Arbeitslosigkeit. Die haben wirklich ein Riesenthema, Leute zu finden, Stellen nachzubesetzen. Also wir haben da wirklich angesprochen, ab 2015 gehen jährlich mehr Leute in Pension als junge ins Erwerbsleben kommen. Seit 2005 gibt es mehr 40-Jährige als unter 40-Jährige. Das heißt, es sind schon mal wirklich demografische Voraussetzungen, wo wir einfach wirklich uns Kraftanstrengungen überlegen müssen, dass wir eben gemeinsam mehr oder weniger diesen Bedarf abdecken. Vielleicht noch ganz ein Punkt auch noch, was auch ganz wichtig ist, was die Dame angesprochen hat mit über 45 Jahren. Das hat er letztens mit der Dr. Friesel bei der ersten Veranstaltung sehr gut angesprochen. Bitte nicht auf Weiterbildung vergessen. Es ist sehr, sehr oft, man macht eine Ausbildung und glaubt dann, man kann quasi von dieser ein Leben lang zehren, gepaart natürlich mit Erfahrung. Wir, die Jüngeren, lernen das jetzt vielleicht stärker in der Schule, dass es eigentlich bis zum letzten Tag in einer Firma dazugehört, sich ständig weiterzubilden. Natürlich macht es oft nicht ganz so viel Spaß, dass man dann am Wochenende eben noch irgendwie was sich aneignet, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, um eben auch wirklich im Wettbewerb natürlich, sage ich jetzt einmal, auch im internationalen Wettbewerb, wir befinden uns ja im internationalen Umfeld, dass wir eben da wirklich wettbewerbsfähig bleiben. Und vielleicht noch ein Punkt, weil wir haben von den 500 Werkstudenten gehört, die leider in der Krise eben nicht verlängert worden sind, aber es hat auch 50.000 Menschen gegeben in Kurzarbeit, sage ich jetzt einmal, wo Betriebe wirklich dieses teure Instrument in Anspruch genommen haben, um eben das Humankapital, die Menschen, die in den Betrieben arbeiten, nicht zu verlieren. Es war ein sehr kostspieliges Instrument. Die Firmen haben zum Teil nicht gewusst, wie lange müssen sie jetzt durchtauchen durch die Krise, haben dort sehr, sehr lange Zeit von der Substanz gelebt, um eben das Humankapital, um eben die Menschen im Betrieb zu halten. Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt und ein schöner Punkt, jetzt rückblickend gesehen ist, aufgrund dieser schwierigen wirtschaftlichen Phase.
Okay. Dankeschön. Eine Wortmeldung bitte noch hier. Darf ich Sie nicht?
Ja, mir fehlt heute noch ein Thema, und zwar, das ist das Thema Burnout. Ich bin 48 und aus meinem Matura-Jahrgang sind 10% frühpensioniert aufgrund von Burnout-Problematiken. Und ich denke mir, das sind Leute, die kommen nie mehr in das Erwerbsleben zurück. Und sind nicht jetzt mit 60 in Pension gegangen, sondern mit 45 gegangen worden. Und da würde mich so von der Föstalpine auch das interessieren. In dieser Krisenzeit ist natürlich auch Stress und psychische Belastung vielleicht entsprechend höher gewesen. Und wie geht man denn damit um diesen Druck so weit auszugleichen, damit man jetzt sozusagen das Thema gar nicht mehr hat, dass man mit 60 oder 65 in Pension gehen kann, sondern mit 50 gehen muss, weil es einfach keine Möglichkeiten mehr gibt. Mein Name ist Walter Buchinger, ich bin beim Senioren-Handy-Hersteller als Marketingleiter tätig und habe diese beiden Welten ganz gut kennengelernt.
Okay, danke schön. Herr Maring, jetzt gibt es zwei Fragen an Sie. Erstens einmal das Thema Burnout-Prävention. Was tun Sie da? Und die zweite Frage, die noch offen war, ist die Frage der Rentabilität.
Ja. Also darf ich so sagen, eigentlich kann ich den Schwank nach hinten auch zur gleichen Zeit machen, weil ich war zum Burnout gleich dann auch gekommen. Wenn man sagt, man kann sich zwei junge EDVler leisten für einen alten, kann schon sein. Ich erlebe, dass sehr viele junge, engagierte, frisch von der Uni, ja, die kann ich auf dem Baum aufsitzen mit einem Laptop und die arbeiten rund um die Uhr. Und irgendwie engagierte, liebe Menschen und auf einmal sind es wecker. Und dann findest du es wieder auf der Straße und dann auch sagt er, grob schrammt, mir ist viel geworden, ich habe nicht damit umgekehrt. Eigentlich muss man es zu einem Teil von sich selber auch beschützen. Wirklich, also man muss die Arbeitgeber, Fürsorgepflicht, vor sich selber beschützen, weil sie arbeiten und wollen einsteigen in dem Unternehmen und alles Mögliche. Und die Frage ist so ungefähr, ja, mit einem Kollektivvertrag, der was schon langsam steigert, zahle ich jetzt das Potenzial und belohne den Mitarbeiter für das, was er gerade leistet oder was in Zukunft leisten wird. Wir haben da ein anderes System. Aber ich möchte den Arbeitgeber sehen, der was das Geld jetzt wenn zahlt, dass er sagt, weißt du was, ich brauche dich nur 20 Jahre, und nach 20 Jahren bist du alt, der Wissen ist alt und du gehst in Pension, weil ich dich nicht mehr brauche. Das gibt es ja auch nicht. Also das muss man sich auf der Zunge gehen lassen. Wenn Robert Sennett zum Beispiel damit auseinanderschreibt, so ungefähr, wo er sagt, er geht ein drauf, einerseits zahle ich jetzt als Unternehmer, welche die Mitarbeiter und ich brauche das Potenzial. Nicht das, was er geleistet hat vor 5 Jahren, vor 6 Jahren. Ich will jetzt einen Mitarbeiter haben, der was die Leistung, die Anforderungen von heute leisten kann. Und wenn er vor 20 Jahren mein bester Verkäufer gewesen ist, aber jetzt nicht mehr verkaufen kann, gibt es diese Bindung nur, dass ich sage, weißt du was, du warst mein bester und jetzt kannst du es halt nicht mehr so gut, ich nehme dich halt nochmal mit, zieh die retour. Also dieser Wertewandel, der was auch ein bisschen um mich ist,
ich glaube, dass das schon eine Auseinandersetzung auch drinnen ist. Ob das nur so ist, dass ich sage, weißt du was, ich schleppe dich halt auch mal durch, wir gehen durch dick und dünn auf beiden Seiten. Also ich glaube, da muss man sich schon die Frage stellen, ist das da bei Burnout, ich sage es ganz ehrlich, wir haben Monitoring, Stressmonitoring drinnen, aber uns erwischt es genauso. Und weil Burnout, ich bin in der Gebietskrankenkasse in der Selbstverwaltung auch drinnen tätig. Es gibt kein Krankheitsbild in dem und wir sind da ganz neu drinnen. Und vielleicht hilft man Menschen, wenn die ersten Anzeichen schon da sind. Ja, ich weiß, dass man es testen kann, wie weit komme ich da dann. Vielleicht hilft es uns mehr, dass wir die abfangen, bevor er fällt und dass wir es wieder reinbringen, weil es genug Leute drinnen sind, die was wir nicht mehr reinkriegen, weil sie da drinnen hängen. Und da muss uns was Gescheites einfallen. Und da muss man sagen, die Krankenhäuser, die Sozialeinrichtungen, wie sie alle heißen, man darf das nicht hin und her schieben, wer da noch eine Schuld hat oder wer zuständig ist. Ich möchte auch nicht den Arbeitgeber sagen, dass er deswegen reinkommt. Wahrscheinlich ist es eine Auseinandersetzung von privaten Problemen, beruflichen Problemen und beides kann er nicht bewältigen. Aber es muss sich jeder seiner Verantwortung in dieser Geschichte nachher drinnen. Los ich denn, dass er mal sagt, du, jetzt kann ich gerade nicht, weil ich die privaten Probleme habe, dass ich in der Arbeit nicht leisten kann, aber dafür dann nachher, also geht das überhaupt in einer Hochleistungsgesellschaft, wo wir uns gerade da drinnen sind? Ich glaube es nicht. Also wenn wir dort dann nicht bessere Antworten finden, werden wir uns wahrscheinlich gar nicht die Frage stellen, ob wir 60, 65 oder was, sondern werden wir viele verlieren, leider, und viel Potenzial drinnen verlieren. Und Sie haben es angesprochen, kann man es rechnen? Der Dr. Chillack, der was bei uns Arbeitsmediziner ist, der hat eine Rechnung, dass er jeden Euro, den was er einsteckt, ich glaube, zehnfach oder was fast rauskriegt. Jetzt will es nicht übertreiben, wenn man die, aber sehr, sehr, sehr gut berechenbar, dass man das lukrativ machen kann. Aber die Frage, die was mich einmal gestellt hat, kann man live, was soll man denn da überhaupt sehen? Es war nicht zum Herausfinden, was das Programm uns kostet. Weil da müssen wir von einem Radtag anfangen, bis zu dem, dass man auf der Welt am Mess dort sind, Lehrlinge vorstellen, bis zu dem, dass wir das Essen umgestellt haben, bis zu dem, es ist wahrscheinlich nicht mehr berechenbar, weil so viele Einzelmaßnahmen drinnen sind, aber ich glaube, der Wert ist schon da.
Okay, also wir können dann nicht wirklich die Rentabilität errechnen und trotzdem sind Veränderungen.
Also ich kann es nicht.
Es ist bei diesen Weichfaktoren immer sehr, sehr schwierig. Ja, meine Damen und Herren, wie geht es Ihrer Neugier, den offenen Fragen?
Ich hätte noch gerne eine Antwort, wenn es geht noch, ja, wegen dieser gesetzlichen Bestimmungen. Ich glaube, da müssen wir auch in Österreich den Mut kriegen, etwas anders zu tun. Viele Schutzbestimmungen, zum Beispiel erschwerte Kündigung Älterer, sind letztlich ein Hindernis, sie zu beschäftigen. Nicht? Und genauso, dass er immer mehr verdienen muss. Er kann nicht sagen, ich will jetzt weniger. Es geht gesetzlich nicht. Es müsste nicht sein. Da glaube ich, müssen wir bereit sein, irgendwie aus anderer Warte heraus etwas zu entwickeln.
Warten Sie ganz kurz auf das Mikrofon, bitte.
Danke. Ich weiß nicht, wie es umgangen wird, aber das wird total umgangen. Das stimmt nicht, dass weniger kriegen können Ältere. Heute gibt es Verträge, machen die Firmen Verträge, wo die Leute nicht mehr jährlich erhöht werden, wo es viel weniger kriegen als wie vorgesehen. Also es ist frei, alles frei.
Nicht alle trauen.
Darf ich da was dazu sagen? Es gibt nicht nur Mitarbeiter, eine Küchenhilfe, die was mit 1400, 1500 heimgeht und sagen sogar am Ende ihrer Erwerbsquote danach oder Lebenszeit, sagen, bitte verzicht ein bisschen was auf dein Geld, die braucht sich kein Auto mehr zulegen, die braucht keine Wohnung mehr. Man muss einmal überlegen, in welchen Faktor wir danach drüber reden. Jetzt sage ich mal, ein Generaldirektor in einem großen Unternehmen, der was fast zur Mille hinschrammt, zu ihm sagen, verzichtet wieder mal auf 10%, wird sie leichter tun, wie eine, die was 10% von 1000 Euro verzichten soll. Also das.
Okay. Ich würde jetzt gerne an diesem Punkt wirklich einen ganz großen Punkt machen, weil das natürlich, wo Sie jetzt einsteigen in die Diskussion, ist die Frage, es wird sehr komplex und die Frage, wie viel Schutz bieten welchen Sektoren welche Systeme. Also ich denke mal, wir haben da sehr große Differenzierung und gerade wenn Sie sich in die Frauenhöhne bewegen im Alter, haben wir ganz ein anderes Bild als die in manchen geschützten Sektoren, die Sie heute schon angesprochen haben. Also ich denke, wir sind einfach da konfrontiert mit einer sehr, sehr großen Komplexität und der Appell ist, dass wir uns bewegen oder bewegen müssen in jede Richtung. Ich möchte auch gerne Ihnen beiden noch ein ganz kurzes Abschlusswort geben, bitte. Und ich würde auch Sie jetzt bitten, bei Ihren Abschlussstatements vielleicht oft eher darauf einzugehen, wie gelingt uns mit diesen vielfältigen Punkten und Szenarien, die wir auch hier gehört haben. Wir haben sehr viele Beispiele gehört in diese und in die andere Richtung. Wie gelingt uns, mit dieser Komplexität umzugehen? Und meine Frage, vielleicht ganz speziell an Sie, wie weh muss es denn tun, dass wir radikaler werden?
Das wäre meine Antwort gewesen, es muss sehr weh tun, sonst geschieht zu wenig.
Ich interessiere jetzt das und, Sie,
weil, ja, weil die Hoffnung ist noch immer, ja, wenn jetzt der Arbeitsmarkt offen wird, dann wird die Fachkräfteproblematik durch Migration gelöst. Damit trösten wir uns noch bis Mai. Aber alle guten Fachkräfte, die kommen nicht mehr zurück aus Polen. Die sind längst zurückgegangen und fühlen sich dort wohl und sind besser. Also wir werden mit der Öffnung nicht die Fachkräfte abdecken können. Also wäre es entscheidend, die wir haben, länger und anders zu nützen. Verstehen Sie mich? Mir geht es nicht um die Prolongation, sondern mir geht es um das anders nützen. Die können anderes tun, als sie bisher getan haben. Vielleicht ist es sogar körperlich nicht mehr möglich, aber geistig mit ihren Fähigkeiten haben sie noch viel zu bieten. Und wir sind so stur und sagen, wenn er das nicht kann, dann soll er von der Schaufel springen. Ich sage jetzt sehr, sehr negativ ausgedrückt. Da, glaube ich, müssen wir kreativer werden. Und das wird passieren, wenn es weh tut. Und das sind knapp davor. Also was jetzt in den Zeitungen über unser Thema, was wir heute reden, steht, es ist fast in jeder Zeitung fast täglich irgendeine Bemerkung dazu. So ganz spurlos bleibt das nicht. Das muss woher kommen. Die Zeitungen würden es nicht tun, wenn es nicht gelesen wird und so. Also ich bin da zuversichtlich. Ich kann Ihnen nur kein Datum sagen. Und dann wird es plötzlich ganz heiß, weil dann rennen alle um die Fachkräfte.
Herr Maringer, was ist Ihre Vision?
Also ein Land, das was in Wirklichkeit keine Rohstoffe hat, das einzige Potenzial, was hat, das Know-how ihrer Bevölkerung so gut wie möglich einzusetzen, wäre verrückt, wenn sie in diesem Know-how spart und nicht jedes Potenzial deckt. Ich glaube auch, es muss weh tun. Und ich hoffe, dass eine Basis geschaffen wird des Vertrauens, wo sie Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehr offen darüber diskutieren können und auch sehr ehrlich darüber diskutieren können. Und wenn, ich möchte nur so, wo auch Sicherheit da ist. Es ist sehr wichtig, dass es starke Netze da drinnen gibt, weil dieser Prozess wird auch Mut vielleicht von anderen. Also ich verlasse meinen Arbeitsplatz und gehe woanders hin. Und wenn ich dort dann scheitere, dann falle ich nicht den Boden runter, dann gibt es vielleicht das Netz der Pension. Dann gibt es vielleicht eine Arbeitslosenversicherung. Dann gibt es vielleicht eine Umschulungsmaßnahme, dass ich vielleicht einmal was ausprobieren darf. Und wenn wir uns diese Netze uns wegnehmen lassen, dann werden wir nie dort dann hinkommen, dass wir eine Gesellschaft haben, die was diesen Experimentierfreudigkeit hat oder die was diesen Risiko eingewirrt. Und das ist das Problem. Ich hoffe, dass wir da an einer Gesellschaft arbeiten in Österreich, die was das versteht, dass man Sicherheit geben muss, wenn man auch Veränderung haben will.
Ich würde das gern verstehen lassen, was schon soll. Wenn Sie, ja, und ich bedanke mich bei Ihnen, meine Herren, ganz herzlich für die Input, für dass Sie auch für diese ganzen Fragen und so zur Verfügung gestanden sind, fürs Kommen. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für das engagierte Mitdiskutieren, für Ihre kritischen Fragen. Und ich wünsche uns, dass das, was Sie jetzt auch in Anregungen, dass Sie das als Anregung mitnehmen, im Sinne von ein Stück mehr Mut zu entwickeln, uns zu bewegen, damit das, was Sie skizziert haben, vielleicht möglich wird, damit wir die Bilder verändern, auch Glaubenssätze verändern und damit wir auch jede Generation, die Älteren und die Jüngeren, ein Stück weit und sicherer fühlen. Ich möchte Sie jetzt noch auf den dritten Teil dieser Veranstaltungsserie hinweisen, wo es um das Thema neue Jugend geht. Also wir sozusagen machen dann ein Shift in die jüngere Generation. Neue Jugend, neue Arbeitswelt, Fragezeichen. Ich denke, einiges, was heute schon ein bisschen problematisiert worden ist, schauen wir uns an diesem Termin genauer an. Es ist am Freitag, den 3. Dezember, wieder hier im Kepler-Salon. Ich lade Sie schon jetzt sehr, sehr herzlich zu dieser Veranstaltung ein. Bedanke mich ganz herzlich für heute fürs Mitdiskutieren und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause.